BTO Beyond the Obvious, der Ökonomie-Podcast mit Dr. Daniel Stelter. Featured bei Handelsblatt.
Hallo und herzlich willkommen zur neuesten Ausgabe meines Podcasts. Bevor Sie den Podcast hören, gleich eine Warnung. Er könnte Ihnen nicht gefallen. Denn ich habe bereits im Januar über Kernenergie gesprochen in diesem Podcast und damals hat das Handelsblatt einige Kommentare bekommen, unter anderem diesen. Ich zitiere: Ich bitte Sie davon, Abstand zu nehmen, sich für rechtsideologische Themen wie Atomkraft instrumentalisieren zu lassen. Andere dachten, der Gastbeitrag und der Kommentar befände sich am äußersten rechten Rand. Insofern, heute blicken wir trotzdem nochmal auf die Atomkraft, einfach deshalb, weil ich das für ziemlich problematisch halte, wenn man einfach sagt, das ist rechts, vor allem dann, wenn sogar die nun nicht gerade rechtsideologischen Umtrieben verdächtige Tageszeitung, die Taz, Artikel schreibt, in denen drin steht, der Atomausstieg war ein Fehler. Nun gut, ich denke, es lohnt sich, obwohl die sich abzeichnende Regierung endgültig auf die Atomkraft verzichten wird, das Thema einmal abschließend zu behandeln. Denn es gibt viele Mythen zur Atomkraft und die möchte ich gerne heute ein für alle Mal bereinigen mit meiner Gesprächspartnerin. Ich hoffe, Sie bleiben mir trotzdem treu, Sie hören sich trotzdem an und wenn Sie einfach nur einen Anfang hören wollen, da sage ich noch kurz etwas zum Thema Mindestlohn, aber ansonsten Atomkraft pur, etwas länger als sonst, einfach deshalb, wir müssen das Thema einmal gründlich behandeln und ich glaube, dann hat die Atomkraft auch in meinem Podcast ausgedient, leider. Ich fand es spannend in der Vorbereitung, ich hoffe, Sie finden es auch interessant, es anzuhören. Fangen wir also an.
BTO Beyond the Obvious, featured bei Handelsblatt.
Vertrauen ist eine harte Währung. Wenn Unternehmen Vertrauen verspielen, dann wird es in der Regel teuer und nicht selten geht es ganz schnell auch um die Existenz. Vertrauen aufzubauen ist langwierig und oft mit hohen Investitionen verbunden. Vertrauen zu sichern und zu rechtfertigen ist deshalb für Unternehmen essentiell. In der heutigen Welt können Unternehmen ihren Status von Sicherheit und Compliance aber nicht einfach behaupten, sie müssen ihn nachweisen. Vanta bietet Ihnen eine Plattform zur Automatisierung von Sicherheits- und Compliance-Prozessen. Vanta hilft Unternehmern und Unternehmen dabei, ihre IT-Sicherheits- und Datenschutzstandards automatisch zu überprüfen und einzuhalten. Die Plattform sorgt dafür, dass Firmen bestimmte Sicherheitsvorgaben wie SOC 2 oder ISO 27001 erfüllen, ohne manuell kontrollieren zu müssen. Das System von Vanta überwacht ständig, ob Sicherheitsmaßnahmen richtig umgesetzt werden, sammelt automatisch Nachweise und erleichtert Prüfungen durch externe Auditoren. Dadurch sparen Unternehmen Zeit und können ihren Kunden zeigen, dass ihre Sicherheitsstandards hoch sind und deren Einhaltung vertrauenswürdig ist. Vanta hat die Einhaltung von mehr als 35 Richtlinien automatisiert. Bis zu 90% der notwendigen Arbeit für Rahmenrichtlinien, darunter die neuesten europäischen wie der EU AI Act oder DORA, sind mit Vanta automatisiert. Damit sind Sie in Wochen statt in Monaten auditfähig und Sie sparen bis zu 85% der üblichen Kosten. Vanta lässt sich mit Ihrem Unternehmen skalieren und hilft Ihnen, die Einhaltung von Vorschriften kontinuierlich zu überwachen, das Risikomanagement zu vereinheitlichen und Sicherheitsüberprüfungen zu rationalisieren. Weltweit vertrauen bereits mehr als 10.000 Unternehmen auf Vanta. Buchen Sie noch heute Ihre Demo unter vanta.com/BTO. Mehr Informationen in den Shownotes.
Bevor wir in diesem sehr langen Podcast auf die Atomkraft kommen, kurz ein Wort zum Thema Mindestlohn. Ich habe mir die Zahlen angeschaut, und zwar zum Mindestlohn und zu dem, was sonst in der Europäischen Union verdient wird. Und das ist sehr interessant. Der derzeitige Mindestlohn in Deutschland liegt bereits im oberen Drittel. Vor uns liegen nur noch Luxemburg, Irland, Belgien und die Niederlande. Hinter uns liegen Länder wie Frankreich, Italien und natürlich auch Spanien, Portugal und Polen. Sehr interessant ist aber, wenn man das vergleicht mit den sonstigen Einkommen in den jeweiligen Ländern. Praktischerweise veröffentlicht die Weltbank dazu Zahlen. Und zwar Zahlen zum Bruttoinlandsprodukt pro erwerbstätiger Person. Und das dann auch noch kaufkraftbereinigt. Und da stellt man etwas ausgesprochen Trauriges fest. Blickt man nämlich auf das Bruttoinlandsprodukt pro pro Beschäftigten, so stellt man fest, wie schlecht Deutschland dasteht. Selbst in Frankreich und Italien liegt das Niveau höher. Die Franzosen war 3% höher und die Italiener sogar 7% höher. Die Niederlande sind ebenfalls 7% höher und Spitzenreiter sind dann Irland mit 85% höheren Werten und Luxemburg mit 84% höheren Werten. Hinter uns liegen nur noch Spanien, Polen und Portugal. Auf den zweiten Blick ist das nicht so überraschend. Es liegt einfach daran, dass wir seit Jahren Zuwanderung von überwiegend gering qualifizierten Menschen haben, die entsprechend geringere Löhne erwirtschaften und deshalb natürlich im Schnitt, weil sie weniger produktiv sind, den ganzen Wert nach unten ziehen. Vergleicht man das dann mit den Mindestlöhnen, so stellt man fest, dass bereits heute der deutsche Mindestlohn ungefähr 10% über dem französischen Niveau liegt und ungefähr 30% über dem italienischen Niveau. Wobei man sagen muss, in Italien gibt es keinen einheitlichen Mindestlohn, sondern es gibt jeweils Mindestlöhne nach verschiedenen Sektoren und 9 Euro scheint so das obere Ende zu sein. Und umgekehrt auf der anderen Seite, Luxemburg und Irland, wo die Einkommen deutlich höher sind als bei uns, haben einen Mindestlohn, der entweder 5% im Fall von Irland oder 19% im Fall von Luxemburg über unserem Niveau liegen. Erhöhten wir nun den Mindestlohn in Deutschland auf 15 Euro, wären wir faktisch gleich auf mit Luxemburg. Das passt einfach nicht zusammen. Wir können nicht so hohe Mindestlöhne haben, wenn wir sonst ein deutlich tieferes Gehaltsniveau haben. Denn die Ursache für das geringere Bruttoinlandsprodukt pro Beschäftigten in Deutschland liegt in der schlechten Produktivitätsentwicklung. Wenn man hier nun staatlich verordnet das Lohnniveau anhebt, bedeutet das nichts anderes, als dass entweder die Preise entsprechend angehoben werden müssten, was zu Inflation führt, oder aber, dass die Gewinnmargen der Unternehmen sinken. Diese würden dann entweder Kosten senken, also Mitarbeiter abbauen, das Geschäft ganz aufgeben, oder aber zunehmend ins Ausland verlagern. Vor dem Hintergrund, dass der Sachverständigenrat in seinem letzten Gutachten bereits ausführlich über den Verlust an preislicher Wettbewerbsfähigkeit der deutschen Wirtschaft geklagt hat, kann man ob der Mindestlohndiskussion nur den Kopf schütteln. Er unterstreicht, dass die sich abzeichnende Kleiko sich nur noch darauf fokussiert, Wohlstand, schrumpfenden Wohlstand zu verteilen bzw. den Verlust an Wohlstand durch Umverteilung und Wohltaten staatlicherseits zu kaschieren. Aber das Thema Wohlstandserhaltung, geschweige denn Wohlstandsschaffung, komplett ad acta gelegt hat. Ich finde das sehr bitter, das ist ein sehr trauriges Zeichen und das ist genau das Gegenteil von der wirtschaftlichen Wende, auf die wir uns alle so gefreut hatten, zumindest im Wahlkampf. Doch nicht nur beim Mindestlohn enttäuscht die schwarz-rote Kleiko. Das gleiche gilt auch für die Energiepreise. Diese sollen durch Subventionen vergünstigt werden. Man geht also nicht an das Grundproblem heran, nämlich dem Mangel an günstiger Energie, sondern man tut einfach so, als wäre Energie billig, indem man sie mit Schulden und Steuergeldern nach unten preislich subventioniert. Entgegen des zumindest im Wahlkampf abgegebenen Versprechens der Union steht die Ausweitung des Stromangebots durch die Reaktivierung der kürzlich abgeschalteten Kernkraftwerke nicht mehr zur Diskussion. Dies kritisiere nicht nur ich. Das kritisiert auch Professor Manuel Frondel, der bereits vor einigen Wochen hier zu Gast war, in einem Gastbeitrag in der Berliner Zeitung.
Das Fehlen der AKW sowie der abgeschalteten Kohlekraftwerke macht sich besonders bei Dunkelflauten bemerkbar, also zu Zeiten, in denen wegen fehlenden Winds und der im Winter seltener scheinenden Sonne wenig grüner Strom produziert wird. So musste bei den jüngsten Dunkelflauten im Dezember und Januar zeitweise mehr als ein Fünftel unseres Strombedarfs durch das Ausland gedeckt werden. Im Ergebnis lag der Strompreis an der Börse am Abend des 15. Januar 2025 bei rund 40 Cent je Kilowattstunde. Am Abend des 12. Dezember 2024 stieg er sogar auf über 90 Cent, zehnmal höher als normalerweise. Solche Preisexzesse hätten gedämpft werden können, wenn Deutschland noch über seine 6 zuletzt abgeschalteten AKW hätte verfügen können. Es ist vor diesem Hintergrund zu begrüßen, dass die CDU laut ihrem Wahlprogramm schnellstmöglich die Wiederaufnahme des Betriebs der zuletzt abgeschalteten Kernkraftwerke prüfen lassen wollte.
In der Tat hat es die Forderung der Union nicht einmal in das Sondierungspapier geschafft. Was umso unverständlicher ist, sollten doch gerade die Sozialdemokraten an einem Erhalt der Industrie hierzulande interessiert sein. Wobei, wie wir gerade beim Thema Mindestlohn gesehen haben, das scheint nicht der Fall zu sein. Die Sozialdemokraten denken wirklich nur noch an die Menschen, die nicht arbeiten. Naja, egal. Trotzdem gab es den Versuch einiger, ich würde sagen edler CDU-Abgeordneter, doch nochmal das Thema der Kernenergie auf die Agenda in den Koalitionsverhandlungen zu bekommen. Das Handelsblatt berichtete darüber so.
Die Union will zurück zur Atomkraft und hat einen Plan ausgearbeitet, wie sich die 6 stillgelegten Kernkraftwerke in Deutschland wieder in Betrieb nehmen lassen. Sollten die Betreiberunternehmen daran kein Interesse haben, könnte der Staat einspringen. Das geht aus einem Papier aus der Unionsfraktion hervor, das dem Handelsblatt exklusiv vorliegt. Sollte eine Überprüfung ergeben, dass ein Weiterbetrieb der zuletzt stillgelegten Reaktoren technisch möglich und wirtschaftlich sinnvoll sei, werden die Betreiberunternehmen aufgefordert, sich hierzu zu positionieren, heißt es darin. Notfalls soll geprüft werden, inwieweit dies durch eine Bundesgesellschaft als Neueigentümer verantwortet werden kann.
Woraufhin Vertreter der Grünen die bekanntlich falsche Aussage wiederholten, dass Kernenergie gefährlich sei und teuer etc. etc. So beispielsweise die geschäftsführende Bundesumweltministerin Steffi Lemke, zitiert im Nachrichtenmagazin Spiegel.
Die Überlegungen der Union werden immer realitätsferner. Der Rückbau der betroffenen 6 Meiler laufe mit vollem Tempo. Angesichts dessen zu überlegen, den Staat zum Betreiber und Eigentümer alter Atomkraftwerke zu machen und ihm damit alle ökonomischen, rechtlichen und sicherheitstechnischen Risiken zu übertragen, ist eine geradezu irrwitzige Idee, sagte Lemke.
Aber es spielt doch ohnehin keine Rolle, wollen doch selbst die früheren Betreiber die Anlagen nicht mehr Betrieb nehmen. So titelte das Handelsblatt, Atomkraftwerksbetreiber lehnen wieder Inbetriebnahme alter Meiler ab.
Eine Sprecherin von RWE betonte auf Anfrage, dass die Wiederinbetriebnahme der alten Kraftwerke eine rein politische Entscheidung sei. RWE-Chef Markus Krebber hatte auf der Bilanzpressekonferenz vor einigen Tagen ebenfalls noch einmal betont, dass technisch zwar alles möglich sei, aber dann auch die Frage gestellt werden müsse, wie sinnvoll das sei. Wir sind hierzulande über den Punkt hinaus, an dem wir abgeschaltete Atomkraftwerke wieder zurück ans Netz bringen sollten, erklärte der Vorstandsvorsitzende von Deutschlands größtem Energiekonzern außerdem Ende vergangenen Jahres in einem Gespräch mit Investoren. Das sei zwar technisch machbar, doch wenn man sich die Hürden und vor allem die Kosten dahinter anguckt, halte ich das doch für sehr unrealistisch.
Auch seine Kollegen der anderen Versorger zeigten sich skeptisch.
Laut NBW-Chef Stamatelopoulos würden schon wenige Monate Rückbaupause einen 2-stelligen Millionenbetrag kosten. Jeder Tag Rückbau kostet Geld, deshalb hat die NBW zügig zurückgebaut. Beim erreichten Stand des Rückbaus wäre eine Veränderung außerdem nur schwer möglich. Ein Moratorium könne er der Politik deswegen nicht empfehlen. Auch ein Sprecher von E.ON, dessen Tochterunternehmen Preußen Elektra das Atomkraftwerk Isar 2 zurückbaut, sagte, prüfen lässt sich selbstverständlich alles. Allen muss hierbei auch klar sein, dass der Rückbau weit fortgeschritten ist. Die Wiederinbetriebnahme wäre technisch und regulatorisch sehr anspruchsvoll. Jeder, der den Rückbau anhalten oder umkehren wolle, müsse sich deshalb fragen, in welcher Zeit und zu welchen Kosten dies geschehen soll und ob die Rechnung dann wirklich noch aufgehe.
Also, alles gelaufen. Denn wenn nicht einmal mehr die Betreiber wollen, warum sollte es dann überhaupt kommen? Der Widerwille der AKW-Betreiber gegen einen Wiedereinstieg ist für mich durchaus verständlich. Durch den atompolitischen Zickzackkurs von Angela Merkel ist natürlich jegliches Vertrauen in die Planungssicherheit für die Betreiber zerstört worden. Man kann den Unternehmen wahrlich nicht verdenken, dass sie das Thema in einem Land wie Deutschland nicht mehr angehen wollen.
Also, erst Wasser mit Pulver mischen, mix it, dann Eiswürfel dazu und schütteln, shake it und schon ist dein Holy fertig. Enjoy! Ach, du hast gar keine Ahnung, was Holy ist. Macht nichts, habe ich auch gerade erst neu für mich entdeckt. Holy ist eine echte Alternative zu ungesunden Softdrinks. Du kennst das sicher auch. Man kommt nach dem Sport mit Durst nach Hause, geht zum Kühlschrank, findet eine Brause und weiß genau, die hilft mir jetzt nicht wegen des ganzen Zuckers. Und man trinkt sie trotzdem. Ergebnis immer noch durstig plus schlechtes Gewissen. Mit Holy ist das anders. Holy bringt dir genialen Geschmack und ein gutes Gewissen. Ganz ohne Bullshit wie Zucker oder künstliche Aromen. Bei Holy kannst du dich aus 3 Produktlinien bedienen. Da wäre Holy Energy als Energy Drink Alternative ohne Taurin mit langanhaltendem Energy Boost. Schmeckt fruchtig und Vitamine sind auch noch dabei. Oder der Holy Iced Tea, ein leckerer, zuckerfreier, kalorienarmer Eistee ohne zugesetztes Koffein auf echter Teebasis. Alles in allem ein perfekter Durstlöscher für den Alltag oder wenn man einfach keine Lust auf Wasser hat. Kommt mit einer extra Portion Antioxidantien und Ballaststoffen. So, und dann wäre da noch Holy Hydration für alle Sportskanonen oder Party Animals, klar auch für alle anderen, die großen Durst haben. Holy Hydration liefert dir hochwertige Elektrolyte und Mineralstoffe mit leckerem Fruchtgeschmack und echtem Kokoswasser. Also danach bin ich jedenfalls nicht mehr durstig. Wenn du auch Lust auf eine Alternative zu den üblichen Softdrinks hast, dann probier doch mal das Holy Starter Set Deluxe aus. Damit kannst du dich durch das ganze Sortiment testen und sparst dabei 20 Euro. Und mit unserem Promotion-Code BTO5, die 5 bitte als Ziffer schreiben, sparst du nochmal 5 Euro. Die einzelnen Produktlinien gibt es ebenfalls als Starter-Sets. Damit musst du keine Flaschen mehr schleppen. Das Thema Pfand ist auch erledigt. Du sparst Dosenmüll und die Verpackungen sind recycelbar. Ach ja, Kalorien sparst du auch noch. Mehr Infos gibt es in den Shownotes oder unter weareholy.com/BTO.
Es gibt aber Freiwillige, die die Kernkraftwerke wieder anwerfen würden, wenn sie denn dürften. Die Zeitung Die Welt berichtete vor einigen Wochen dieses.
Die zuletzt abgeschalteten deutschen Atomkraftwerke könnten bei einer Instandsetzung relativ kurzfristig und zu überschaubaren Kosten die Strompreise dämpfen, den Klimaschutz voranbringen und die Versorgungssicherheit Deutschlands stärken. Das erklären die führenden europäischen Kerntechnikunternehmen in einer gemeinsamen Stellungnahme. Als Erbauer der deutschen Kernkraftwerke ist Framatome mit den Anlagen vertraut und verfügt über die Kompetenzen, um die notwendigen Schritte zu einer sicheren Wiederinbetriebnahme der Anlagen umzusetzen, erklärt Carsten Haferkamp, Geschäftsführer der Framatome GmbH. Die französische Framatome hatte nach einem Zusammenschluss 2001 die kerntechnischen Aktivitäten von Siemens in Deutschland übernommen. Strom aus Kernkraftwerken ist eine wichtige Säule, um kurzfristig CO2-Emissionen zu reduzieren und die Wettbewerbsfähigkeit der Wirtschaft durch günstige Stromkosten zu stärken, sagte er.
Damit nicht genug. Es ginge auch innerhalb weniger Jahre.
Der Neustart von Kernkraftwerken ist bereits vor 2030 möglich, ohne Abstriche bei der nuklearen Sicherheit, erklärte Martin Pache, Geschäftsführer des AKW-Bauers Westinghouse Electric Germany GmbH. Wir bei Westinghouse stehen mit unserer internationalen Expertise bereit, Deutschland auf diesem Weg in die Zukunft zu unterstützen. Westinghouse werde die Produkte und Dienstleistungen bereitstellen, die für das Wiederanfahren und den Betrieb der deutschen Kernkraftwerke benötigt werden. Eine Versorgung der Kernkraftwerke mit Brennstoffen ist ohne weiteres möglich, ergänzte Jörg Harren, Geschäftsführer der Urenco Deutschland GmbH. Es sei sinnvoll, sich mit großer Ernsthaftigkeit mit dieser Option auseinanderzusetzen. Sie nutze dem Klimaschutz, der Versorgungssicherheit und auch der Unabhängigkeit von Russland. Die deutsche Fachcommunity in der Kerntechnik unterstützt eine Wiederinbetriebnahme unserer sicheren Kernkraftwerke nachdrücklich, fasste Frank Apel, Vorstandsvorsitzender der Kerntechnischen Gesellschaft, die Statements der Ausrüster, Zulieferer und AKW-Bauer zusammen.
Und auch der bereits zitierte Professor Frondl sieht die Chance einer Wiederinbetriebnahme durchaus.
Wäre der politische Wille vorhanden, den 6 AKW eine Laufzeit von mehreren Dekaden zuzugestehen, würde ein mir bekanntes privates Konsortium die Meiler von den bisherigen Betreibern übernehmen und damit auch deren Entsorgungsverantwortung. Würde sich zudem der Staat an einem solchen Konsortium beteiligen, käme ein Teil der Gewinne der Gesellschaft zugute und es würde zusätzlich Geld für die noch zu organisierende Endlagerung des radioaktiven Abfalls zur Verfügung stehen. Dem Nachteil der bei einer AKW-Reaktivierung zusätzlich anfallenden radioaktiven Abfälle stünden viele Vorteile gegenüber. Vor allem eine wetterunabhängige, kostengünstige und klimaneutrale Grundversorgung mit Strom, die Deutschland unabhängiger von Stromimporten machen würde. Die Politik könnte so zudem signalisieren, pragmatisch zu handeln, anstatt auf ideologische Befindlichkeiten Rücksicht zu nehmen.
Was ohnehin angezeigt wäre, ist doch die Stimmung in der Bevölkerung deutlich positiver gegenüber der Kernenergie als früher. Was auch daran liegen dürfte, dass man mittlerweile deutlich sieht, wie groß der wirtschaftliche Schaden des Austritts aus der Kernenergie ist. Wir sind zwar immer noch nicht so pro AKW wie die Bürger anderer Länder, aber wir sind eines der Länder mit dem größten Stimmungsumschwung.
Seit 1974 werden im Auftrag der Institutionen der Europäischen Union länderübergreifende Eurobarometer-Umfragen zur öffentlichen Meinung durchgeführt. In den Jahren 2021 und 2024 wurden die Teilnehmer der Eurobarometer-Sonderumfrage zum Wissen und den Einstellungen der europäischen Bürgerinnen und Bürger zu Wissenschaft und Technologie gebeten, ihre Meinung zur Kernenergie abzugeben. In beiden Jahren waren die Befragten aus der Mehrheit der Länder der Ansicht, dass sich die Kernenergie in den nächsten 20 Jahren positiv auf ihre Lebensweise auswirken würde. In 24 der 35 befragten Länder stieg der Anteil der Befragten, die davon ausgehen, dass sich die Kernenergie in den nächsten 20 Jahren positiv auswirken wird, zwischen 2021 und 2024. In der EU-27 waren 2024 56% der Befragten der Ansicht, dass sich die Kernenergie in den nächsten 20 Jahren positiv auf ihre Lebensweise auswirken würde. Gegenüber 35% der Befragten, die dies ablehnen.
In Deutschland stieg die Zustimmung, von einem sehr negativen Wert ausgehend, um 43 Prozentpunkte. Aktuell sind 21% der Befragten starke Unterstützer der Atomkraft. Weitere 21% sind Unterstützer. Nur 14% sind eher negativ und 14% stark negativ. Damit sind die Unterstützer, selbst bei uns in Deutschland, die klare Mehrheit. Und das zu Recht, wenn man auf andere Länder blickt, die zeigen, wie es geht. Nehmen wir Schweden. Obwohl Schweden schon heute weitgehend klimaneutral Strom erzeugt, also 40% kommt aus Wasserkraft, 30% aus der Kernkraft, 20% Windkraft, 8% Biomasse und 2% Solarenergie und die Elektrifizierung dort schon viel weiter fortgeschritten ist, Stichwort Wärmepumpen, plant die schwedische Regierung, unterstützt von den Gewerkschaften, den Bau neuer Kernkraftwerke. Denn die Schweden wissen, dass man nur so auch künftig mit zuverlässigem und günstigem Grundlaststrom ein Industriestandort bleiben kann. Blicken wir nach Deutschland. Wind- und Solarenergie haben derzeit einen Anteil von 7% am deutschen Primärenergiebedarf. Öl, Gas und Kohle stehen für über 70%. Hier eine Dekarbonisierung erreichen zu wollen, nur mit Wind und Sonne, ist völlig unrealistisch. Genauso wie die von der Politik als Lösung propagierte Wasserstoffwirtschaft, die sich bis 2045 niemals wird realisieren lassen und zudem kostenmäßig nicht wettbewerbsfähig sein kann. Schon gar nicht gegenüber Ländern wie Schweden. Bleibt der Punkt Atommüll. Klar, wir kennen das. Und dieses Argument kommt immer wieder. So berichtete der Deutschlandfunk, dass in Großbritannien wieder Atomkraftwerke gebaut werden sollen. Und hat dann in der gleichen Sendung sofort einen Beitrag gehabt, in dem es um den Atommüll in Deutschland ging. Quasi um sicherzustellen, dass keiner auf die Idee kommt, Atomkraft wäre doch nicht so schlecht.
Am Bristol-Kanal entsteht derzeit das größte Atomkraftwerk in Großbritannien. Ein technisch anspruchsvolles Projekt mit vielen Verzögerungen. Die Kosten sind enorm gestiegen, von zunächst 22 Milliarden Euro auf über 55 Milliarden Euro. Das Projekt illustriert, wie kompliziert diese Großanlagen zu planen sind und dass die Kosten schnell ins Uferlose steigen. Und eins haben beide Länder gemeinsam, weder im Vereinigten Königreich noch in Deutschland gibt es ein Endlager.
Stattdessen ist der Müll verstaut an mehreren Standorten im ganzen Land. Und wie genau das aussieht, hat sich Ann-Kathrin Büsker für uns einmal angeschaut in Lubmin in Mecklenburg-Vorpommern.
Für jeden strahlenden Müll gibt es hier die passende Verpackung. Die ersten Behälter wurden Mitte der 90er Jahre verschlossen. Ihre Sicherheit wird regelmäßig geprüft, allerdings nur von außen. Stand jetzt wird der Müll wohl noch bis Ende des Jahrhunderts in Lubmin bleiben. Weniger sicher als in einem tiefen Endlager. Und auch der Rückbau der Kraftwerke wird noch dauern. Derzeit wird dafür eine neue Zerlegehalle gebaut. Die Kraftwerke hier, sie werden seit den 90ern zurückgebaut. Der Komplex zu ihrer Abwicklung wächst noch heute.
Ein für allemal. Was ist dran an den schlechten Eigenschaften der Kernenergie? Genau darüber spreche ich heute mit Anna-Veronika Wendland.
Musik
Bevor ich zu einem Gespräch mit Anna-Veronika Wendlon komme, noch dieser Hinweis. Sie können sich derzeit das Handelsblatt gedruckt oder digital für 12 Monate mit 30% Rabatt sichern. Das Angebot finden Sie unter dem Link handelsblatt.com/bto30 und natürlich auch wieder in den Shownotes zu dieser Ausgabe. Doch nun zu meinem Gespräch mit Anna-Veronika Wendland, welches angesichts der Bedeutung und Breite des Themas etwas länger geworden ist als die üblichen Gespräche.
Dr. Anna-Veronika Wendland ist eine deutsche Technik- und Osteuropa-Historikerin. Sie tritt für die weitere friedliche Nutzung von Kernenergie ein. Nach Zwischenstationen in Leipzig und München arbeitet sie seit 2009 im Herder-Institut für historische Ost-Mitteleuropa-Forschung in Marburg. 2021 habilitierte Wendland über die kerntechnische Moderne im östlichen Europa. Nach anfänglicher Beteiligung an der Anti-Atomkraft-Bewegung in Deutschland wandelte sie sich zur Kernkraftbefürworterin. Sie hält die laufende deutsche Energiewende ohne Kernkraft für kaum umsetzbar und setzt sich daher für den Weiterbetrieb und Neubau von Kernkraftwerken ein. Im März 2022 erschien ihr Buch Atomkraft? Ja bitte. Klimawandel und Energiekrise, wie Kernkraft uns jetzt retten kann. Bereits im Juli 2022 war Veronika Wendland im BTU-Podcast zu Gast, Titel der damaligen Folge Die Grüne Kohlepartei.
Sehr geehrte Frau Wendland, ich freue mich ausgesprochen, Sie erneut in meinem Podcast begrüßen zu dürfen.
Ich freue mich auch.
Ich muss dazu sagen, wissen Sie, ich habe eigentlich gedacht, ich mache keine Atomkraft mehr. Wir haben ja damals das gemacht, diese Grüne Kohlepartei war eine super erfolgreiche Folge, kann ich immer wieder empfehlen. Ich habe danach ein paar Mal Energiewende gemacht und ich habe dann vor ein paar Wochen nochmal Atomkraft gemacht, einfach deshalb, weil ich mich so wahnsinnig geärgert habe, wie man umgegangen ist mit der Studie von dem Jan Emblesvak, diesem Norweger, der ja die einfache Frage aufgeworfen hat, was wäre gewesen, wenn? Und dann hat er gesagt, im Motto, naja, wir hätten für das Geld locker eine viel bessere Energiepolitik haben können, mit günstigeren Preisen, weniger CO2-Ausstoß und so weiter. Und dann ist ja über den hergefallen worden, das ist unglaublich, auf LinkedIn, auf X. Fraunhofer hat sich sofort bemüßigt gefühlt zu sagen, ja, der rechnet völlig falsch. Und ich habe mich einfach geärgert, weil ich mir gedacht habe, so, ja, also erstens schreibt er selber, er rechnet ein bisschen falsch, weil er es nicht besser weiß, weil keiner weiß, was die Kosten der Energiewende waren. Und zum Zweiten, selbst wenn wir die Hälfte der Kosten annehmen würden, würde die Aussage von ihm sich immer noch nicht ändern. Und da habe ich diesen Podcast gemacht und der Podcast hat dann enorme Wellen niedergeschlagen, auch der Artikel im Handelsblatt. Dann wurde gesagt, es wäre so faschistisch, Atomkraft gut zu finden und man soll die Leser nicht verunsichern und ähnliches. Und dann ging es ein bisschen hin und her und da dachte ich mir so, ich mache jetzt doch nochmal eine Folge zur Atomkraft und zwar so ganz nach dem Motto von Woody Allen. Sie wissen, Woody Allen hat den Film gemacht, nicht? Was ich immer über Sex wissen wollten, das machen wir heute, machen wir mal, was wir alles über Atomkraft mal wissen wollten. Und ich habe mal ein paar Fragen aufgestellt, auch von den Kommentaren, die gekommen sind von den Hörern und von den Lesern im Handelsblatt. Und das sieht nicht vollständig und ich würde die ganz gerne mit Ihnen nochmal richtig Schritt für Schritt durchgehen. Und vielleicht fangen wir erst einmal an mit Kosten der Atomkraft. Also, wir müssen unterscheiden zwischen bestehenden Atomkraftwerken und zwischen neuen Atomkraftwerken. Und wann immer man sagt, wir sollten Atomkraft wieder machen in Deutschland, kommen sofort nach dem Motto, guckt euch die Kostenüberschreitungen an. Ich habe hier ein Beispiel. Französischer Rechnungshof sagt, das kostet da 23,7 Milliarden Euro. Das ist viel zu teuer. Selbst in Frankreich wird es kritisiert. Und die Kosten sind doch viel höher als das, was Fraunhofer sagt. Auch Hinkley Point in UK. Also Atomkraft ist unglaublich teuer. Man sollte es nicht machen. Was stimmt?
Ja, das ist interessanterweise für mich jetzt als Beobachterin dieser Debatte, ist das Kostenargument inzwischen das Hauptargument. Also ich komme aus einer Zeit, wo die Reaktorsicherheit und die Endlagerung das Hauptargument war. Jetzt scheint es viel mehr, ja, da kommen wir sicher noch drauf. Aber ich finde es interessant, wie die Prioritäten heutzutage sind in der Diskussion. Und schon daran merkt man, dass es einen Paradigmenwechsel gibt. Dass offensichtlich jetzt, früher hieß es teuer und gefährlich, jetzt ist der Fokus auf teuer. Und es zeigt auch schon was. Ne? Also das finde ich einfach als Beobachterin jetzt erstmal interessant. Aber jetzt zu der Sache als solcher. Das, was Sie da gerade als Zuschrift bekommen haben, ist ein sehr typischer Fall in dieser Debatte um die Kernenergie. Da wird nämlich der teuerste Outlier in der, letzten Endes könnte man sagen, Neubaugeschichte der Kernenergie der letzten 20 Jahre, dann eben als repräsentativer Wert genommen. Das ist tatsächlich Flavanville und das ist tatsächlich inakzeptabel teuer. Man weiß auch, welche Gründe das hatte. Aber das ist völlig korrekt vom französischen Rechnungshof zu sagen, dass eine Anlage, eine 1600-Megawatt-Anlage, die 23 Milliarden Euro kostet, zu teuer ist. Das heißt, da gibt es gar nichts dran zu deuteln. Die Frage ist, wie verwendet man dann diese Aussage in der Debatte um Kernenergie, ja oder nein? Und das ist eigentlich der springende Punkt, weil wenn man sich dann eben das Neubaugeschehen in der gesamten Welt anguckt und wenn man sich dann auch anguckt, wie denn die Kernkraftwerke gebaut werden, die erfolgreich gebaut werden, also die keine Bauzeitüberschreitungen haben und die auch in ihrem Kostenrahmen bleiben, zum Beispiel die südkoreanischen Anlagen, die in Barakah, also Vereinigten Arabischen Emiraten, gebaut worden sind oder eben auch in Korea gebaut worden sind. Da sieht es dann schon wieder ganz anders aus. Und das ist genau der springende Punkt. Man muss genau gucken, wie die Leute argumentieren. Also wenn die Leute seriös argumentieren und sagen, hört mal, es gibt eine große Spreizung bei diesen Neubaukosten. Und die Spreizung, die reicht eben tatsächlich von ungefähr 4.000 oder 4.500 Euro pro installierten Kilowatt bis rauf zu 9.000 im Falle von Flamanville. Dann ist das eine korrekte Aussage, weil da liegen dann alle möglichen Anlagen halt da wirklich auch dazwischen noch. Dann könnte man ja alle möglichen Argumentationen, man könnte sagen, hier, das ist der niedrige Extremwert und das ist der hohe Extremwert und das ist der Medianwert, könnte man alles sagen. Ne? Aber wenn man halt nur mit Flamanville argumentiert, ist es nicht redlich. Und das ist eigentlich das Problem der deutschen Debatte, dass da in der Regel dann mit Outliern argumentiert wird und dann ist auch schon Ende der Diskussion. Ne? Dann wird Basta gerufen und dann ist das Thema aus Sicht dieser Leute dann abgearbeitet. Und so geht das natürlich eigentlich nicht.
Ja, das war bei Amnesty war es ja auch so. Der hat in der Studie ein mittleres Kraftwerk angenommen. Er hat sogar noch gesagt, ich nehme gar nicht mal den Best Case der Koreaner, sondern ich mache irgendwas dazwischen. Und hat dann natürlich auch argumentiert nach dem Motto, naja gut, wenn in Deutschland 10, 15 Atomkraftwerke gebaut würden, dann hätte man ja auch entsprechende Erfahrungen und Kompetenzen, würde eben solche Kostenüberschreitungen nicht haben. Aber wie ist es denn so? Selbst wenn wir jetzt nicht die hohen Werte annehmen, wird immer gesagt, aber guck doch mal, die Stromgestehungskosten von Atomkraft wären immer noch dreimal so hoch wie bei Windenergie. Wie ist es denn so mit der Wettbewerbsfähigkeit? Ist es denn nicht trotzdem teuer oder ist es dann doch nicht so teuer?
Ja, das kommt eben auch hier wieder auf den Ansatz an, den man für diese Diskussion nimmt. Wenn man sagt, man vergleicht einzelne Anlagen miteinander, dann ist die Aussage korrekt, dass die erneuerbaren Energienanlagen, die meisten, also Wasserkraftwerke zum Beispiel betrifft das nicht. Große Wasserkraftwerke können teurer werden. Aber wenn man jetzt zum Beispiel Windenergie und Solarenergie nimmt als Vergleichsfall, dann kann ich dem zustimmen. Das Problem ist allerdings, dass in dieser Debatte die Stromgestehungskosten gar nicht eine gute Metrik sind, um wirklich das zu vergleichen, was wir ja eigentlich wissen wollen. Also wir wollen ja eigentlich wissen, welche Form von Energiemix bringt uns eigentlich am Schluss am meisten im Sinne von Emissionsreduktion, im Sinne von Versorgungssicherheit, also Stabilität des Systems als solchen und im Sinne der Kostenoptimierung. Und wenn man sich diesen Systemvergleich ansieht, dann sieht die Geschichte ganz anders aus, denn dann muss man die Systemkosten der Erneuerbaren mit einbeziehen und dann werden die Erneuerbaren sofort ziemlich teuer. Und das betrifft halt insbesondere die deutsche Energiewende mit ihrem Spezifikum ganz stark auf volatile Erneuerbare zu setzen. Zum Beispiel, es gibt auch Energiewenden, die sehr stark mit Wasserkraft operieren und dann dieses Problem der gesicherten Leistungen nicht haben, wie zum Beispiel in Norwegen. Norwegen hat größtenteils sogar Stauwasserkraft. Das heißt, das ist ein ganz klassischer saisonaler Langzeitspeicher. Die speichern ein zur Zeit der Schneeschmelze und speichern aus übers Jahr. Und das ist eine zuverlässige Form von Wasserkraft. Es kommt auch darauf an, welche Form von Wasserkraft man betrachtet. Nicht jede Wasserkraft ist gesicherte Leistung oder hat einen hohen Wert gesicherter Leistung. Weil zum Beispiel bei Laufwasser kann es mal passieren, dass durch eine Dürreperiode dann die Produktion eingestellt werden müsste. Aber die Norweger haben zum Beispiel ungeheuer viel gesicherte Leistung aus Wasserkraft. Das heißt, dann hinzugehen und sagen, Norwegen ist das Beispiel, dass die Energiewende klappt, das ist natürlich dann Unsinn. Und so wird aber leider häufig argumentiert. Das heißt, gehen wir zurück zum deutschen Beispiel. Deutschland setzt auf 100% Erneuerbare als Ziel seines Systems und setzt gleichzeitig innerhalb der Erneuerbaren auf die beiden Sorten Erneuerbare, die halt volatil sind. Das bedeutet, man muss im Prinzip, um sie zu sichern, also um diese volatile zu gesicherter Leistung zu machen, eine doppelte, manche sagen sogar dreifach Infrastruktur um sie herum bauen. Und genau das macht diese deutschen Erneuerbaren dann teuer. Das werden dann diese Systemkosten, allein was da über Leitungsausbau dann vor allen Dingen im Offshore-Windkraftbereich dann nötig wäre, das macht Erneuerbare teuer Und warum ist das in Deutschland so? Wir halt eine spezifische Verteilung haben von Clustern der Verbraucher und Clustern der Erzeuger, die eben im Falle der Erneuerbaren sehr weit, räumlich sehr weit weg voneinander liegen. Und im Falle der Offshore-Windkraft muss man dann rechnen, dass man da 1000 bis 1200 Kilometer Leitungen bauen muss und noch eben die Spezialformen von Leitungen, die man braucht, um weit draußen stehende Offshore-Windkraftanlagen ins Netz zu integrieren. Das ist nicht trivial, das ist teuer, ne? Also Windkraft Offshore ist überhaupt die teuerste Form von Netzausbaukosten. Und wenn man das eben alles einbezieht und dann Systeme vergleicht, ein System nur mit Erneuerbaren, so nach, quasi nach dem Schema Deutschland, mit einem System, in dem es einen relativ hohen Kernenergieanteil gibt, dann sieht die Geschichte ganz anders aus, ne? Weil das muss auch gar kein dominanter Kernenergieanteil sein. Es gibt jetzt eine neue Studie von Quantified Carbon, die Sie, glaube ich, auch schon besprochen haben in Ihrem Podcast.
Die wir in dieser Folge auf jeden Fall nochmal wieder zitieren werden, ja.
Genau, die halt so einen Kostenoptimierungslauf gemacht hat und damit ungefähr rund 40% Kernenergie agiert, also sprich, der Rest sind größtenteils Windkraft, Solarenergie und dann noch ein kleinerer Anteil an Wasserstoff und ein winziger Anteil an Erdgas, was noch im System bleibt, als Peaker. Dieses System kommt wesentlich günstiger als das 100% erneuerbaren System, ne? Weil die halt systemisch vergleichen und dann versuchen rauszufinden, an welchem Punkt ist eigentlich dieser Strommix kostenoptimal. Und das ist genau dieser entscheidende Punkt, der in der deutschen Diskussion halt immer durcheinander geht. Den nenne ich immer scherzhaft the one installation fallacy, also der Trugschluss von der einzelnen Anlage auf System. Das ist sehr typisch für die deutsche Diskussion. Man sagt, oh, mein PV auf dem Dach oder ein Windpark, den die Gemeinde hingestellt hat, das ist so unschlagbar günstig, und macht dann den Fehlschluss oder den Trugschluss, dass das System aus vielen dieser Anlagen dann auch günstig sein muss. Während man beim Kernkraftwerk sagt, oh, schaut an, das Kernkraftwerk ist wahnsinnig teuer. Das stimmt auch. Upfront sind Kernkraftwerke wirklich teuer, ne? Also hohe Kapitalkosten, lange Bauzeiten, lange Zeit, wo die Anlage keinen Gewinn einfahren kann. Dann muss auch das System, in dem Kernenergie teilnimmt, teuer sein. Das ist auch ein beliebtes Argument und das ist für meine Begriffe ein Trugschluss, weil er die Systemkosten massiv unterschätzt oder einfach ignoriert. Was es häufig auch noch gibt, also zum Beispiel Fraunhofer ISE hat ja das gemacht, die sind dann hingegangen und haben jetzt wenigstens mal den Kritikpunkt abgeräumt, dass sie vorher ja die Kernenergie überhaupt nicht zugelassen haben in ihren Modellierungen. Das haben sie inzwischen einmal gemacht, haben dann aber der Kernenergie derart diskriminatorische Randbedingungen verpasst, dass die dann natürlich teuer werden muss. Also wenn man sagt, Kernenergie darf nur sogenannte Residuallast sein, also sprich noch die Lücken ausfüllen, die der Erneuerbaren lassen in einem von Wind und Sonne dominierten System, dann liegt die Kernenergie plötzlich nur noch bei irgendwie 2000 Volllaststunden pro Jahr und logischerweise lohnt sich dann kein Kernkraftwerksneubau. Das ist eine Binsenweisheit und leider lesen die Leute in der Regel diese Papers dann nicht so gründlich, dass sie die Randbedingungen, die da gestellt werden, kritisch hinterfragen. Man könnte allenfalls sagen, naja, das ist die Randbedingung deutsche Energiewende, die sich plötzlich wieder für Kernenergie erwärmt, ne? Also so ein Szenario, Merz sagt, okay, lass uns doch noch 4 Kernkraftwerke bauen, dann wäre das tatsächlich so, ne? Also wenn die da in ihrer Nische mit von 10% Stromerzeugung dümpeln müssten, dann würde es sich tatsächlich nicht lohnen, Kernkraftwerke zu bauen. Aber wenn man eben sich anschaut, welches System kostenoptimal laufen würde, dann käme man eben auf einen signifikant höheren Kernenergieanteil. Da würden die Anlagen dann auch Volllast laufen, größtenteils auch bei den künftigen Strombedarfen. Und dann sähe das auch anders aus. Ne? Und Sie sehen schon jetzt an dem vielen, was ich sagen musste, da kann man schon sehen, das ist dieses Axiom, dass man um so eine sehr apodiktische antinukleare Aussage, nämlich Kernenergie ist viel zu teuer, zu widerlegen, muss man ungeheuer viel erklären. Ne? Also man braucht 10-mal mehr Energie, um es zu erklären.
Ich muss dazu sagen, Fraunhofer hat ja nicht nur das gemacht. Fraunhofer hat ja auch doppelt so Kapitalkosten angenommen wie für Windenergie, nämlich fast 10%
die 9.
Und hat die Nutzungsdauer noch auf 40 Jahre reduziert, obwohl wir wissen, 60 Jahre mindestens. Insofern, die haben an vielen Hebeln drehen müssen, um zu diesem Ergebnis zu kommen. Ich habe das ja auch entsprechend kritisiert.
Man kann es allenfalls wirklich, also diese Volllaststundengeschichte könnte man auch argumentieren, wenn man sagt, naja Leute, das ist ja das, was ihr wollt. Ihr wollt ein Maximum an Erneuerbaren. Okay, das würde ich Ihnen noch gerade so durchgehen lassen, aber das, was Sie jetzt gerade geschildert haben, das kommt noch dazu. Ne? Also wenn dann zusätzlich im Vergleich zum Beispiel der Lebensdauern der Anlagen noch zugunsten der Erneuerbaren so ein bisschen getrimmt wird und zu Ungunsten der Kernenergie, ne, und bei den Kapitalkosten ähnlich, dann bekommen wir solche Ergebnisse. Und mich bedrückt das eigentlich wirklich, weil im Endeffekt trägt das zum Vertrauensverlust in solche Institutionen bei. Wenn man diese Studien im Grunde lesen muss, da muss man erst gucken, wer hat das eigentlich jetzt geschrieben? Aha, das ist das Institut für Solarforschung in der Bundesrepublik, von denen kann ich überhaupt keine Fairness gegenüber Kernenergie erwarten. Und so sollte eigentlich Wissenschaft nicht funktionieren. Das ist wirklich, was mich bedrückt.
Und die Studie würde ich liebend gerne immer zitiert. Ich meine, als Frau Weidel bei Frau Mioska war, wurde natürlich auch sofort diese Studie zitiert von Frau Mioska. Ich wollte, Atomkraft kann gar nicht gehen. Aber lass uns ganz ein bisschen weitermachen. Ich möchte ein bisschen was verstehen, weil auch auf die Fragen nochmal kommen oder die Kritik, die damals gekommen ist zu der Podcast-Folge. Sie haben gerade gesagt, 40% wäre so der Zielwert für Kernenergie im optimalen Mix. Jetzt habe ich dazu eine Kommentar von einem Leser und ich habe eine persönliche Frage. Der Leser hat gesagt, nach dem Motto, man kann ja Atomkraftwerke schlecht regeln, also Grundlastkraftwerke, und deshalb passen sie gar nicht zur erneuerbaren Energie. Das Motto, weil die nicht regelbar sind, passen sie nicht zur erneuerbaren Energie. Und Sie haben gerade gesagt, naja, im optimalen, kostenoptimalen System haben wir 40% Kernenergieanteil, die auf Volllast arbeiten. Und da wäre meine Frage jetzt erstmal mit der Regelbarkeit, stimmt das so? Weil ich habe auch gehört, man könnte durchaus regeln. Und das Zweite ist, wenn ich jetzt 40% AKW habe mit Volllast, dann habe ich ja trotzdem noch 60% mit erneuerbaren Energien, wo ich ja immer noch das Problem habe, dass wenn es dunkel ist und der Wind nicht bläst, mir die 60% fehlen würden. Also habe ich dann nicht trotzdem das Problem, dass ich eine Doppelstruktur brauche für diese 60%, wo ich dann eben Kohle anwerfe oder importiere oder den Habeck'schen Weg des Champagners gehe und irgendwelchen Wasserstoff irgendwo herhole und dann irgendwelche Gaskraftwerke betreiben muss?
Ja, also um die letzte Frage zuerst zu beantworten, die Quantified Carbon Studie geht wirklich dann davon aus, dass in diesen Fällen, die haben ja eine Modellierung, ich glaube so über 33 Wetterjahre gemacht, das heißt, die haben solche Dunkelflauten-Situationen mit Sicherheit einbegriffen und die arbeiten wirklich dann mit der Annahme, dann würden diese 40% Atomstromproduzenten, also keine Ahnung, 30 große Kernkraftwerksblöcke würden dann tatsächlich Volllast fahren. Und dazu, das ist ja das, was diese Studie auch ein bisschen unterscheidet von den rigoristischen deutschen Energiewende-Studien, die sehr, sehr stark nach dieser Vorgabe, wir müssen um jeden Preis 2045 auf Net Zero sein und da darf kein einziges fossiles Molekül mehr im System sein. Das macht diese Quantified Carbon-Studie tatsächlich etwas anders. Die rechnen damit, dass es immer noch einen kleinen Erdgasanteil im System geben wird und die rechnen auch mit Wasserstoffkraftwerken. Ja, das muss man tatsächlich dazu wissen, um das zu verstehen. Die setzen ähnlich wie auch deutsche Energiewende-Studien einiges an technischer Entwicklung dann auch voraus. Das muss man da ehrlicherweise dazu sagen.
Ja, wobei könnte natürlich auch hingehen, ich hatte ich auch mal einen Podcast vor langer, langer Zeit, man könnte ich auch hingehen, könnte sagen, ein Teil der Atomkraftwerke produziert eben auch Wasserstoff.
Das ist genau gemeint.
Genau, es wär, ist ja so, wir könnten in einer Zeit, wo quasi, wenn die 40% Volllast laufen, und jetzt haben wir eben die Tage, wo wir Strom heutzutage verschenken, erneuerbaren, dann könnte man ja sagen, in der Zeit schalten wir die Atomkraftwerke um, speisen nicht ins Netz, sondern machen derzeit Wasserstoff. Es ist immer teurer, aber die Auslastung der Elektrolyseure wäre natürlich höher als an Windkraft.
Das ist genau die Annahme, die dem zugrunde liegt. Dass in den guten Perioden der Erneuerbaren die Kernenergie trotzdem nicht abregeln muss, weil sie dann sozusagen für unseren Wasserstoffpuffer produzieren würde. Jetzt kommt aber die noch interessante Frage dazu, die immer da reingemischt wird in die Diskussion, nämlich die Frage der Lastfolgefähigkeit oder Flexibilität von Kernkraftwerken. Und da finde ich das Interessante jetzt nochmal an dieser ISE-Studie, dass die ja behauptet, Kernenergie würde da nur noch als Residuallast agieren, was de facto bedeutet, dass sie lastvoll fahren würde. Dass aber einer der, ich glaube auch Autoren der Studie oder zumindest einer der Interpretatoren der Studie, nämlich Bruno Burger von demselbigen ISE, dann in einem Twitter-Beitrag über diese Studie behauptet, Kernkraftwerke seien komplett überhaupt nicht fähig, Lastfolge zu fahren. Da fragt man sich natürlich, ja, was denn nun? Also seid ihr euch nicht einig über eure eigenen Annahmen?
Eins ist immer, es gilt immer die schlechteste mögliche Annahme.
Okay, aber jetzt mal rein von der technischen Betrachtung her muss man wissen, dass zumindest die deutschen Kernkraftwerke, mit denen wir Erfahrungen sammeln konnten, waren sogar sehr gute Lastfolgeanlagen, technisch gesehen. Die waren nämlich sogar dafür ausgelegt, weil in der Zeit, wo sie geplant wurden, also wann wurden diese Anlagen wie Isar 2 geplant, also sagen wir mal so Mitte der 70er Jahre, da ging man ja noch davon aus, ne, wir erinnern uns, was damals Helmut Schmidt und andere zur Kernenergie sagten, dass sie in einem kernenergiedominanten Netz arbeiten werden, wo sie notwendigerweise dann lastvoll fahren müssen, ne, nämlich dem Bedarf hinterherfahren müssen, wenn dieses System kernenergiedominiert ist. In Frankreich wird das zum Beispiel ja auch so gemacht. Da ist es ja ein kernenergiedominantes System. Und so ein System hatte man ja ursprünglich mal vor. Also zumindest Helmut Schmidt dürfte dieses System vorgeschwebt haben. Und damals wurden also die deutschen KWU-Anlagen, also Anlagen wie Grohnde oder Brockdorf oder Isar 2, daraufhin geplant, dass sie das sehr gut können. Und das Interessante ist, dass sie dann aber in diesem Strommix, der sich dann in der Bundesrepublik einstellte, aufgrund politischer Entscheidungen, zum Beispiel auch pro Kohle, ne, man wollte die Kohle nicht über die Klinge springen lassen. Es war ja damals eine große Angst der Gewerkschaften und der Fossillobby, dass die Kernenergie eigentlich ihre Interessen bedroht. Das war auch innerhalb der Sozialdemokratie sehr umstritten. Man hat sich dann letzten Endes gegen ein kernenergiedominantes System entschieden und hat sich also für den Jahrhundertvertrag von Kohle und Kernenergie entschieden. Was bedeutete, dass die Kernenergie nie dominant wurde, aber dann in diesem bestehenden System aufgrund ihrer extrem günstigen Brennstoffkosten dann in diesem Merit-Order-System automatisch in die Grundlast fiel, obwohl sie lastfolgefähig technisch ist. Und als dann ab Beginn dieses neuen Jahrtausends die Erneuerbaren gefördert wurden und allmählich im Netz auftauchten, begann dann eigentlich erst die Lastfolgenutzung deutscher Kernkraftwerke, während das vorher überhaupt kein Thema gewesen war. Vorher sind die tatsächlich Strich, Volllast, Grundlast gefahren. Und erst seit ungefähr, würde ich mal sagen, so 2010 wird Lastfolge in deutschen Kernkraftwerken erst richtig ein Thema. Und dass sich das lohnte für die Betreiber, es zeigt sich auch, dass sogar nach dem Fukushima-Atomausstiegsbeschleunigungsbeschluss des Bundestages die Betreiber nochmal richtig Geld in die Hand genommen haben, um die Lastfolgefähigkeit der Kernkraftwerke nochmal zu optimieren. Die haben also nochmal ziemlich viel in eine digitalisierte Reaktorleistungsregelung gesteckt, um das halt über Digitalisierung nochmal zu verfeinern, dieses System. In der Zeit, wo ich dann Feldstudien in deutschen Kernkraftwerken gemacht habe, da war das ganz üblich, dass die in Primär- und Sekundärregelungen Lastfolge fuhren. Und zwar anders, als sich das so vielleicht gemeinhin man sich vorstellt. Die Anlage wird an- und ausgeschaltet. Also meistens stellen sich alle mal so ein Gaskraftwerk vor, wo so eine 300 Megawatt Gasturbine dann von 0 auf 100 in sehr kurzer Zeit fährt und wieder zurück. Das ist bei Kernkraftwerken tatsächlich nicht der Fall, sondern die machen ihre Lastfolge, aber eben auch sehr steile Gradienten, die denen von Gaskraftwerken dann auch entsprechen können. Die machen das in so einem oberen Lastbereich, so zwischen 800 und 1400 Megawatt. Da fahren die dann hin und her und machen das, was der Lastverteiler ihnen da anfordert und auch froh sind, dass sie es machen. Ne? Und damit haben die auch Geld verdient. Insofern kann man also diese Aussage, Kernkraftwerke können das nicht, komplett zerlegen. Technisch können die das. Die zweite Frage ist, werden sie angefordert? Und die dritte Frage ist das jetzt der optimale Arbeitspunkt für ein Kernkraftwerk? Und da kann man natürlich wieder sagen, nein, natürlich nicht. Ne? Also jede große Kernkraftwerksdampfturbine hat natürlich ihren Arbeitspunkt lieber viel weiter oben, als da irgendwie auf meinetwegen 60 oder 70% zu arbeiten. Das ist schon klar. Nur werden leider diese fachlichen Probleme häufig in der Diskussion erstens überhaupt nicht gekannt. Oder sie werden so bis zu Unkenntlichkeit miteinander vermischt, dass dann auch wiederum halb falsche Aussagen dabei dann wieder rauskommen. Deswegen ist es sehr, sehr wichtig, da zu differenzieren. Sprich, die Aussage, Kernkraftwerke seien nicht lastfolgefähig, die stimmt nicht. Aber es kann passieren, dass in bestimmten Strommix-Konfigurationen eben die Lastfolge von Kernkraftwerken schlicht nicht abverlangt wird. Wir hätten dann eben dieses Beispiel in dieser genannten Modellierung Deutschland 2045 mit 40% Atomstrom, in einem Fall einer Dunkelflaute zum Beispiel, ne, da wird Volllaststrich gefahren. Und in einem anderen Fall, wo die Erneuerbaren gut unterwegs sind, kann es auch sein, dass Kernkraftwerke dann mal wieder lastvoll gefahren. Ne? Das ist nicht auszuschließen.
Ja, oder eben Wasserstoff herstellen.
Wasserstoff herstellen. Ne? Das sind ja auch letzten Endes Sachen, man sollte auch diese Modelle jetzt nicht also auch so überhöhen im Sinne von, dass das präzise Voraussagen sind, sondern ich kann mir denken, dass sich genauso wie sich das in der Vergangenheit in unserem Strommix erst so allmählich eingerichtet und auch dann wieder verändert hat mit der Ankunft der Erneuerbaren, wird da sehr viel, da würden dann Erfahrungen auch gesammelt und dann würde geschaut, welche Fahrweise dann eigentlich wirklich die auch ökonomisch optimale ist.
Ne? In dem Zusammenhang, wenn wir uns weiter vorarbeiten mit den Zuschriften, also einer hat geschrieben, Atomkraft wäre ja nicht wirklich CO2-frei. Da habe ich mich gewundert.
Diese Aussage gilt natürlich genauso wie für Windkraft und Solarenergie, wenn man sie so stellt, weil CO2-frei, also null Ausstoß über die gesamte Produktionskette, hat natürlich keine einzige Form von Stromerzeugung. Aber wenn man sich die Daten anguckt, die zum Beispiel der Weltklimarat da aggregiert hat für seine Klimaberichte, die machen quasi für ihre Berichte nochmal so eine Art Metastudie. Das heißt, sie sammeln alle Literatur, die sie finden können. Und dann werden da dann auch solche Spreizungen angegeben. Da gibt es Extremwerte oben und unten und einen Medianwert. Und den finde ich immer ganz aussagekräftig. Da liegt dann die Kernenergie bei ungefähr 12 Gramm CO2 pro Kilowattstunde über die gesamte Produktionskette. Also das sind sogenannte Lifecycle-Bilanzen.
Also inklusive Bau.
Genau. Das ist also jetzt nicht nur der reine Anlagenbetrieb. Der reine Anlagenbetrieb, der ist wirklich als Reaktorbetrieb ist der CO2-frei, aber das gesamte Drumherum, Bau und Uranbergbau und Transport des Brennstoffs auf die Anlage und was da eben alles noch dranhängt und eben der gesamte Lebenszyklus, zu dem ja auch der Abbau wieder gehört, der hat diese 12 Gramm und das liegt mehr oder weniger gleich auf mit der Windkraft und liegt auch unter der Photovoltaik. Die liegt in dieser Aufstellung des Weltklimarats, da liegt die Photovoltaik so vielleicht bei 40 Gramm. Die Windkraft, wie gesagt, bei 11 Gramm, das sind alles Medianwerte. Das heißt, es gibt auch Extremwerte. Es gibt Werte, die Literatur, die auch die Kernenergie wesentlich höher ansetzt, teilweise bis 10-mal höher. Das hat aber häufig damit zu tun, dass diese Literatur zum Beispiel noch Urananreicherungsmethoden zugrunde legt, die sehr viel Strom verbrauchen, die veraltet sind. Zu diesem Zeitpunkt, wo die Literatur halt ihre Daten aggregierte, dann auch auf diese alten Daten zurückgriff. Und dann legt man auch noch den Strommix des jeweiligen Urananreicherungslandes zugrunde. Der kann dann auch einen großen Kohlestromanteil haben, wie zum Beispiel in Russland. Und schon steigt damit dann auch die CO2-Bilanz der Kernenergie. Umgekehrt kann man sagen, wenn man eine Brennelementefabrik oder eine Urananreicherungsfabrik in Frankreich hat, die mit Atomstrom arbeitet, dann sinkt dieser Wert beträchtlich. Und das sind halt alles so Parameter, die muss man im Hinterkopf behalten, wenn man das seriös beurteilen möchte.
Trump hat es mal wieder geschafft, die Märkte in Aufruhr zu bringen, diesmal mit Rekordimportzöllen von teilweise über 50%. Als Reaktion darauf haben so ziemlich alle Märkte signifikant an Wert verloren. Wenn es euren Portfolios auch so geht, fragt ihr euch sicherlich, was jetzt der richtige Schritt wäre. Abwarten, verkaufen oder gerade jetzt investieren? Wer sich beim Smart Money, also professionellen Anlegern und Family Office, etwas abschauen will, sollte sich das aktuelle Webinar von unserem Partner Liquid anschauen. Als Deutschlands Top-Vermögensverwalter arbeitet Liquid mit renommierten Finanzpartnern zusammen und kann euch Einblicke geben, wie ein professionelles Wealth Management mit der Situation umgeht. Dabei geht es nicht um Geheimtipps und Einzelwetten, sondern um einen strategischen Ansatz, mit dem ihr euer Vermögen schützen und Chancen nutzen könnt. Schaut euch das Webinar kostenlos an auf liquid.de/BTO. Liquid schreibt man L-I-Q-I-D.
Ich habe noch ein paar weitere Fragen. Ich gehe mal ganz kurz mal, weil Sie das Stichwort Uran angesprochen haben. Da kam auch sofort die Kritik nach dem Motto, wenn wir Uran kaufen, dann sind wir doch weiterhin abhängig von bösen dritten Staaten. Also Russland, wo es gerade gefallen, nach dem Motto, kriege ich ja immer wieder auch bei X, wahrscheinlich Sie auch. Du willst hier Russland und irgendwelche Verbrecherstaaten im Mittleren Osten fördern? Nein, will ich nicht. Oder wenn man Uran kauft, das kommt ja aus Russland. Insofern, wir machen uns da abhängig und in Wirklichkeit erneuerbare Energien, mit denen würden wir uns ja unabhängig machen vom Ausland. Was sagen Sie denn dazu?
Ja, also dieser einfache Satz, unser Uran kommt ja aus Russland oder noch häufig noch überspitzt, unsere Brennelemente kommen aus Russland, der hat ein Geburtsdatum. Offensichtlich, das war diese Atomdebatte im Jahr 2022 nach der russischen Totalinvasion in der Ukraine. Da kam plötzlich dieses Argument aus dem Nichts aus. Unser Uran stamme ja aus Russland. Das ist auch ein Argument, das die Grünen natürlich aus ihrem ureigenen Interesse auch sehr gepusht haben. Was es jetzt daran war, die europäischen Brennelementehersteller, die schöpfen aus so einem Uranpool, in dem sind teilweise eigene Reserven, europäische Reserven, dann ist da ein Fünftel tatsächlich Uran aus Russland drin und ein weiteres Fünftel kasachisches Uran, was aber in Russland wieder aufbereitet wird. Und das ist der springende Punkt, dass sich in dieser langen Zeit der, man könnte sagen, also ich als Osteuropa-Fachfrau sage auch schlafwandlerischen Zeit des sich Verlassens auf gute Handelsbeziehungen mit Russland, haben tatsächlich vor allen Dingen die Amerikaner, aber auch die Europäer ihre Urananreicherungskapazitäten zurückgefahren gegenüber den ihnen günstiger erscheinenden in Russland und haben tatsächlich sehr viel in Russland angereichertes Uran gekauft. Was aber nicht bedeutet, dass dieses Uran uns komplett dominiert hätte, sondern wir haben auch noch andere große Uranproduzenten und Anreicherer. Wir haben Kanada im Markt, wir haben Australien im Markt. Selbst die Ukraine hat übrigens relativ viele eigene Uran Reserven. Diese Vorstellung, Uran käme nur aus Russland und wir machten uns komplett davon abhängig, die ist auf keinen Fall zutreffend. Und nach 22 gab es auch in der europäischen Nuklearindustrie allerlei Anstrengungen, diesen Anteil sukzessive runterzufahren. Das ist nicht trivial. Es gibt ein anderes Beispiel, wo das sehr problematisch ist, nämlich gerade um sich von Russland unabhängig zu machen, strebt die Europäische Union danach, die Brennelementfertigung für die ostmitteleuropäischen, also tschechischen, slowakischen, ungarischen Reaktoren sowjetischen Fabrikats möglichst ins westliche Europa zu verlegen. Bislang beziehen die teilweise ihre Brennelemente immer noch aus Russland, von Tvel, also von dem großen russischen Brennelementefertiger. Und das Ziel ist eben, für alle Reaktortypen WWR 1000 und WWR 440, die in Ostmitteleuropa betrieben werden, die Brennelementfertigung nach Europa zu holen. Dafür braucht man aber erstmal russisches Know-how, um das dann umzustellen. Also bekannt ist, dass Westinghouse schon seit längerem die Brennelemente für den WWR 1000 fertigt und die Ukraine schon seit ungefähr 10, 15 Jahren, also schon vor, auch vor dem Einmarsch Russlands auf der Krim, bereits anfing, sich zu diversifizieren, genau mit Blick auf diese Problematik, dass man bei der Brennelementfertigung halt von Russland abhängig sei. Und das haben die anderen ostmitteleuropäischen Staaten verschlafen. Die Ukraine war da tatsächlich ein Pionier. Und das muss jetzt nachgeholt werden, bedeutet aber erstmal noch für eine Übergangszeit, dass man von russischem Know-how da abhängig ist. So selbstkritisch muss man das durchaus sehen.
Ja gut, aber nur für diese ursprünglich sowjetischen Typen. Ich meine ja nicht für...
Genau. Weil das sind andere Brennelementtypen.
Wie ist es generell mit Uran? Da wird ja auch mal gesagt, naja, Uran ist auch endlich, das langt ja nur noch für 20, 30 Jahre, habe ich da auch schon mal gelesen.
Das sind dann die Argumente, die dann nachfolgen, wenn man das erste abgeräumt hat. Übrigens zu dem ersten Argument der Abhängigkeit ist auch noch zu sagen, dass wenn man dieses Argument anbringt, dann sollte man auch hier eine Abwägung immer oder man sollte dann auch den Kontext dazu sagen. Und dann kommen wir halt auf die Problematik, dass wir im erneuerbaren Energienbereich wesentlich abhängiger von China sind, als wir im Uranbereich von Russland sind. Also im PV-Bereich sind wir bis zu 80% abhängig von China, auch was die kritischen Materialien angeht für die Photovoltaik, auch für die Elektromobilität. Da sind wir massiv abhängig und sogar wesentlich abhängiger von China, als wir je von Russland beim Uran waren. Diese Geschichte muss man dann dazu erzählen, weil das ist ja die Alternative, die uns angeboten wird. Das heißt, da ist die Diskussion auch häufig sehr unredlich. Was die Reichweite der Uranreserven angeht, da kann man natürlich sagen, richtig, das ist letzten Endes wie bei jedem endlichen Rohstoff, dass, wenn die Nachfrage steigt, sich dann plötzlich auch wieder die Uranerschließung lohnt, die derzeit überhaupt nicht ins Auge gefasst wird, weil es viel zu teuer wäre, also die schlechteren Lagerstätten. Das heißt, da könnte man dann noch sehr viele Reserven heben. Und was ultimativ Alternative wäre, wenn wirklich die Welt komplett auf Fission umsteigen würde, das wäre Uran im Meerwasser. Also es ist auch technisch möglich, Uran aus dem Meerwasser zu extrahieren. Das ist nur sehr, sehr teuer. Aber es würde womöglich sich lohnen, wenn der Uranpreis sehr stiege. Das heißt, eine wirkliche Erschöpfung der Uranressourcen ist nicht zu erwarten. Zumal ja etliche Länder außerdem noch ihre Reserven da noch verlängern, indem sie ja wieder Aufarbeitung betreiben oder noch mit Mischoxidbrennelementen arbeiten und anderen Ansätzen. Das sind aber Ansätze, die in Deutschland ja schon früh verboten wurden.
Jetzt habe ich zwei Fragen dazu. Das eine ist, wenn es Uran so viel teurer würde, würde es die Kosten von Atomkraft generell massiv erhöhen? Oder ist es eigentlich ein geringer Kostenfaktor im Gesamtkontext von dem ganzen Atomkraftwerk, weil das Atomkraftwerk selber so teuer ist und der Brennstoff ist gar nicht so teuer?
Insgesamt ist der Brennstoff ein geringerer, also es ist keine Quantität negligible, natürlich würde sich das auswirken, aber es ist ein, im Vergleich zu anderen brennstoffgebundenen Formen der Stromerzeugung, ist es wirklich ein kleiner Faktor. Und das hat natürlich mit der ungeheuren Energie- und Leistungsdichte des Urans oder des Kernkraftwerks zu tun. Man braucht einfach unheimlich wenig davon, um sehr, sehr viel Energie rauszuziehen. Nur damit die Hörer das sich bildlich mal vorstellen. So ein Reaktorkern eines großen deutschen Kernkraftwerkes, also so ein Brennelement, das sind 4 Meter hoch und Durchmesser ist auch nochmal 4 Meter. Also das würde hier in das Büro passen, in dem ich hier gerade sitze. Und dieser Reaktorkern kann 3 Millionen Haushalte ein ganzes Jahr lang versorgen. Und da sieht man schon einfach an diesem extrem wenigen Platz, den das benötigt, wie leistungsdicht halt die Kernenergie ist. Und entsprechend im Verhältnis zu dem, was man mit dem Strom verdienen kann, sind denn diese Uranbrennstoffkosten relativ wenig zu veranschlagen. Das ist tatsächlich das besondere Alleinstellungsmerkmal der Kernenergie.
Der Jan Emleswag hat im Interview mit mir gesagt noch, dass ja die neuen Kraftwerke, die Small Modular Reactors, dass die ja sogar Atommüll, und die müssen wir ja auch gleich zu sprechen kommen, nochmal verwerten können. Weil da haben wir es gesagt, so sinngemäß jetzt, dass ungefähr nur 3% der Energie überhaupt rausgeholt worden wäre. Und der hat gemeint, alleine der Atommüll Amerikas hätte also einen Wert von mehreren 100 Milliarden $, weil man da noch so viel draus erzeugen könnte. Ist da was dran? Also werden zukünftige Reaktortypen quasi den Atommüll noch mehr aussaugen können mit Energie? Oder ist das doch so Traumtänzerei?
Ja, das ist wie bei vielen Dingen, übrigens auch bei vielen Dingen in dieser erneuerbaren Energien-Diskussion. Technisch ist das möglich. Ja, man kann tatsächlich Radionuklide aus aufgearbeitetem Kernbrennstoff wieder in neue Brennelemente bringen und die auch nochmal verwerten. Ne? Vor allem das Plutonium natürlich, aber auch noch andere. Ne? Man kann auch Transmutationen mit denen machen, auf diese Weise die Endlagerzeit verringern. Das Problem ist, all diese Verfahren sind entweder bislang nur auf dem Papier oder im Labormaßstab. Größtenteils. Es gibt ein paar Ausnahmen, aber richtig bewährt im Großindustriemaßstab ist nur die klassische Wiederaufbereitung, dass man nämlich das Plutonium rauszieht aus den Brennelementen und das dann nutzt, um es wieder in neuen Brennelementen einzusetzen, also in sogenannten Mischoxid-Brennelementen. Alle anderen Verfahren, die auch immer so in der Diskussion um den Dual-Fuel-Fluid-Reaktor und andere Reaktorkonzepte so aufschlagen, dass nämlich dann irgendwann man quasi den Atommüll in den Reaktor gleich einfüllt und das suggeriert, es sei so einfach. Ne? Aber da sage ich immer K-Wert, ne? Da liegen sehr, sehr viele Aufbereitungsschritte. Erstmal dieses Atommülls, also diese alten Brennelemente dazwischen. Und vor allen Dingen muss man erstmal die Reaktortechnik haben, die das dann auch leistet. Ne? Das soll dann irgendwann diese Flüssigsalzreaktortechnik oder flüssig, auch vor allen Dingen Brennstoffe in flüssiger Form sind da angedacht. Ne? Aber das sind alles Anlagen, die derzeit bei uns nicht baubar sind und auch nicht als Piloten jetzt irgendwie unterwegs sind. Das heißt, das sind eher Langfristperspektiven für meine Begriffe. Ne? Also wenn man jetzt
Na gut, bei uns ist eh nichts baubar. Bei uns ist ja irgendwie alles sowieso verboten. Aber
naja, aber wenn man jetzt einfach pragmatisch diskutiert über die hypothetische Fall, ne, eine neue Bundesregierung tut dasselbe, was jetzt gerade Keir Starmer in Großbritannien gesagt hat, Schluss jetzt mit der Ära Grün und der ewigen Bedenken der Sozialdemokratie gegen Kernenergie, das ist unser Weg, wenn wir Klimaziele erreichen wollen. Ne, es könnte ja auch diese Erkenntnis auch in deutschen Sozialdemokratie fahren, nehmen wir das mal an.
Wäre auch nicht schlecht, da würde vielleicht die Deindustrialisierung auch gestoppt werden, vielleicht wäre das ja mal vernünftig. Aber
das wäre für meine Begriffe der Weg, um unsere Industrie zu retten. In der Tat, was ich nur sagen wollte damit ist, dann hätten wir baubare Anlagen in diesem Bereich der Anlagen, die wir halt so kennen. Ne? Entweder große Druckwasserreaktoren, auch schon fortgeschrittener Generationen, oder dann irgendwann die Small Modular Anlagen, wo man noch nicht so genau weiß, wo das so hinführt, weil die eigentlich für diese immensen Strombedarfe, die Deutschland bräuchte, gar nicht so das Mittel der Wahl wären. Ne? Weil wir bräuchten so viel Strom, dass wir ohne Probleme an unsere ja erschlossenen Atomstandorte auch wieder große Anlagen bauen könnten. Wir könnten den Strom brauchen.
Eigentlich wollte ich da hinterher fragen, also wir kommen da nochmal auf die Kosten und auch auf Subventionen, wenn wir darüber sprechen kommen, weil da gibt es ja auch Diskussionen immer. Aber da frage ich Sie jetzt sehr stelle jetzt schon mal. Ich meine, es steht ja im Raum, dass wir auch die abgeschalteten Anlagen zum Teil wieder in Betrieb nehmen könnten. Ich meine, da gibt es ja diese Studien der Amerikaner, die behaupten so 8, 9, vielleicht muss man 20 Milliarden in die Hand nehmen, was eigentlich nicht viel wäre, ist ein Jahr erneuerbare Energiensubvention. Haben Sie dazu Insights, eine Meinung, ob das überhaupt möglich wäre, da wieder welche in Betrieb zu nehmen oder sind die schon so komplett kaputt gemacht?
Ja, das ist also, ich habe mich natürlich auch ein bisschen umgehört. Und man kann jetzt rein technokratisch, ingenieurwissenschaftlich sagen, Refurbishment ist möglich. Also Refurbishment bedeutet, dass man eine gebaute Anlage als Bauzusammenhang stehen lässt, aber zum Beispiel den gesamten Primärkreis, sämtliche Hauptkühlmittelleitungen, Pumpen und so weiter modernisiert, austauscht, die Dampferzeuger womöglich auch austauscht. Reaktordruckbehälter wäre das einzige, wohl der limitierende Faktor wäre, weil den auszuwechseln wäre sehr, sehr teuer. Das ist dann eher nicht die Frage, dass das nicht ginge. Es gibt auch Länder, in denen Refurbishment von Kernkraftwerken gemacht wird, zum Beispiel in Kanada. Aber das würde halt, je mehr man jetzt zulässt, dass die Anlagen zurückgebaut werden, auch desto mehr Kosten wenn man sie dann wieder modernisieren möchte. Aber prinzipiell ist das beim jetzigen Zustand der deutschen Anlagen noch möglich. Das kommt nur auf die Frage an, A, gibt es eine Regierung, die den Betreibern und den Refurbishern Planungssicherheit gibt? Und B, ist jemand bereit, da nochmal Geld reinzustecken? Was wiederum C, davon abhängt, wie viel Laufzeit man diesen Anlagen dann noch gewähren würde, wo ich dann eben auch dafür plädieren würde, es zu machen wie die Schweiz, die bekanntlich kein Laufzeitende für ihre Anlagen angesetzt hat, sondern die einfach sagt, die dürfen so lange laufen, wie sie in der Lage sind, ihre Sicherheitskriterien zu erfüllen, also ihren Sicherheitsnachweis nach jeder Revision vorzulegen. So lange bekommen die auch die Anfahrgenehmigung. Ne? Und wenn man das so organisiert, dann könnte tatsächlich so eine refurbished Anlage wie ISA 2 noch 20, manche sagen 30 Jahre laufen. Also die Reaktordruckbehälter sind in sehr, sehr guten Zustand, was man hört, zumindest von den Insidern.
Jetzt haben wir das Ergebnis, was wir alle gedacht haben, was wir bekommen würden. Wir haben Herrn Merz als vermutlichen Kanzler. Wir haben wahrscheinlich dann die SPD als den Partner. Ist das denn eine Konstellation, wo man überhaupt darauf hoffen kann, dass es eine Trendwende gibt? Ich meine, das sind wir beide spekulieren. Die haben mehrmals gesagt, dass im Gespräch die SPD ist eigentlich mit den Grünen gemeinsam im harten Anti-Atom-Camp. Oder sagen Sie, ach nee, jetzt ist die Hütte brennt so, die Wirtschaft ist so im Niedergang, da kriegen wir das hin. Weil ich meine, ich muss dazu sagen, die CDU hat ja geschrieben im Wahlprogramm, ja, wir wollen wieder mal prüfen, ob man die wieder anmachen kann. Und ich sage mir so, ich finde, prüfen ist falsch. Sie hätten sofort ein Gesetz einbringen müssen, wir stoppen sofort jegliche Rückbaumaßnahme.
Rückbaumoratorium und go. Ne? Das hätte ich auch erwartet. Und das ist genau das Problem. Die Nachwirkungen dieser Diskurshegemonie der antinuklearen Aussage, die sind so stark, dass selbst CDU-Abgeordnete vor Ort sich eben wirklich ausrechnen. Was ist für mich ein größeres Risiko? Einfach für mich zum Beispiel wiedergewählt zu werden. Wenn hier ein Gaskraftwerk gebaut wird und 5,5 Klimaaktivisten sich davor kleben oder wenn ich hier ein Kernkraftwerk zulasse in meinem Wahlkreis. Ne? Das heißt, die machen einfach diese Rechnung auf. Was habe ich zu erwarten? Und die sind halt so geprägt durch die Erfahrungen der alten Bundesrepublik mit dem Atomprotest, dass sie sagen, nee, also lieber, da lassen wir lieber die Finger von. Ich glaube, das ist eher so eine noch nicht überhaupt durchreflektierte Defensivhaltung. Man will es bloß niemandem Unrecht machen, ne? Man will niemandem auf die Füße treten. Da würde ich auch in der Debatte, also wenn mich jetzt ein Politiker ordern würde als Beraterin sozusagen, ne? Also einer, der sagen will, wir wollen wieder in die Kernenergie einsteigen, wie machen wir das? Da würde ich sagen, Leute, macht maximale Transparenz. Sagt den Leuten, no free lunch in climate action. Es ist teuer, aber es wird wahrscheinlich im Vergleich die günstigste Lösung sein. Und du musst aber auch konfliktfähig werden. Ne? Also ein Kernkraftwerk in seinem Wahlkreis zu bauen, bedeutet, man muss konfliktfähig sein. Und ich glaube, darum hat sich gerade die CDU bislang total rumgedrückt. Bei der SPD sehe ich so ein bisschen eine Tendenz, es gibt so ein schmidtsches Potenzial noch bei den Sozialdemokraten, womöglich über Pistorius. Weil natürlich ist diese grüne Energiewendeposition ja nichts, was eigentlich aus der Sozialdemokratie stammt, sondern wenn Sie sich mal die Energiepolitik der SPD angucken, dann ist das ein 1:1 Abklatsch ohne eine eigene Handschrift des grünen Programms. Ne? Also hurra, Erneuerbare und Energiewende ist eine ganz tolle Sache und Atomkraft ist Mist. Ne? Also mehr hört man von den energiepolitischen Sprechern der SPD ja eigentlich nicht. Interessanterweise wissen wir aber aus der Vergangenheit, dass es ja durchaus noch den zweiten Zweig in der SPD gibt, nämlich die Schröder-Fossilokraten, die ja alles mit russischem Gas lösen wollten, das aber ja auch ein genuiner Bestandteil der Energiewende war, ne, geplant war, nämlich als Backup der Erneuerbaren. Und es gibt aber eben durchaus noch diese alten Sozialdemokraten, oder also nicht altersmäßig alten, sondern die von dem Mindset her sagen, wir müssen eigentlich zurück zu sowas, was eben Labour-Chef Starmer in UK macht, ne, zu sagen, wir sind hier für die arbeitende Bevölkerung, also Working Class im weitesten Sinne. Wir sind dafür, dass meinetwegen auch unter Staatsregie endlich hier eine saubere, günstige, auf Langfrist geplante Energie zur Verfügung steht. Und wir sehen, dass Kernenergie in diesem Projekt eine Rolle spielen kann. Und deswegen werden wir das Atomgesetz Paragraph 7, so wie es jetzt dasteht, kippen. Ja? Also ich sehe da durchaus ein Potenzial. Das wäre das Potenzial der Vernunft. Aber derzeit ist es tatsächlich so, der CDU muss man mehr Mut geben, jetzt auch nach vorne zu agieren in dieser Sache. Und der SPD muss man überhaupt erst wieder das Bewusstsein geben, dass es wert ist, darüber nochmal zu reden. Jedenfalls, wenn man überhaupt nochmal in die Nähe einer Volkspartei kommen möchte. Ne? Und ich glaube, allmählich rumort's in der SPD da auch ganz gehörig und man wird auch, je nachdem, was jetzt kommt, ob die SPD in die Opposition geht oder nicht, aber es wird Absetzbewegungen von grünen Programmen geben, da bin ich mir ziemlich sicher.
Ultimative Kritik bekommt er dann. Okay, man kann das alles machen, aber, Frau Wendler, es gibt zwei große Themen. Atomunfall, das Risiko ist da, Tschernobyl und dieser Atommüll, wir wissen nicht wohin, kein Endlager, das ist da ein Riesenproblem. Und diese Kosten sind alle nicht berücksichtigt, sie haben es alles zu schön dargestellt. Was ist denn jetzt mit dem Thema?
Ja, da kann man natürlich dazu sagen, es ist auch eines dieser Trigger-Themen in der Debatte, wo sich auch dann die Katzen so ein bisschen in den Schwanz beißen, weil dieselben Leute, die Atommüll als Haupthindernis für die Kernenergienutzung in Deutschland angeben, gehören wiederum auch zu denen, die sehr lange verhindert haben, dass wir ein Endlager bekommen. Ne? Weil das war, über lange Jahre war das auch eine erklärte, da wurde kein Hehl draus gemacht, war eine erklärte Taktik der antinuklearen Parteien, also der Grünen und der SPD, sich nicht am Vorantreiben der Endlagerung zu beteiligen, bis nicht der komplette Atomausstieg durchgesetzt sei. Das steht teilweise sogar in Koalitionsverträgen. Also einer ist mir vor Augen aus Niedersachsen aus den 90er Jahren, wo das wirklich im Koalitionsvertrag von Rot-Grün so drin stand. Das muss man im Hinterkopf behalten, um zu wissen, warum ist das eigentlich in Deutschland so ein Problem. Prinzipiell ist es nämlich eigentlich genauso, wie wir eben jetzt beim Refurbishment diskutiert haben, technisch ist es belegt, dass das gut möglich ist. Finnland hat ein bezugsfertiges Endlager in Granit gebaut. Die Schweiz hat nahe der deutschen Grenze einen Standort jetzt bestimmt in Tongestein. Frankreich hat bereits einen Standort bestimmt.
Wo ich mal gesagt habe, eigentlich könnten wir doch mit den Schweizern das zusammen da lagern. Weil ich meine, wenn sie schon eine deutsche Grenze tun.
Ja, das ist aber leider nicht Gesetzeslage. Das wäre eine schöne Idee, ja.
Ja gut, ich bin jetzt ja aber wieder mit Gesetzeslage, da würden natürlich, das haben Sie argumentiert, wie immer argumentiert wird, ja, das ist jetzt nicht EU-Recht, das ist jetzt, kennen wir ja den ganzen auch im Wahlkampf, haben wir das jetzt ja gesehen, da wird aber tabuisiert. Ich meine, dabei würde ich sagen, Gesetze kann man ändern.
Das ist aber in Europa nach wie vor Konsens, also man könnte das diskutieren. Wissenschaftlich betrachtet steht kein Hindernis entgegen einem Gemeinschaftsendlager, zum Beispiel mehrerer kleinerer Staaten, ne? was die Schweiz da einlagert, das ist der Atommüll von 4 Kernkraftwerksstandorten. Das ist natürlich nicht sehr viel, nicht so viel wie wir haben. Ne? Also es würde so gesehen nichts dagegen sprechen.
Aber wir haben mal ganz ehrlich, ich glaube, ich habe mal mir ausgerechnet, ich glaube, der gesamte Atommüll Deutschlands ist ein Fußballfeld groß mit 1,50 Meter Höhe. Ich meine, das ist, glaube ich, die Menge, von der wir reden. Es ist nicht so wahnsinnig viel.
Ja, also wir müssen aufpassen, von welchen Mengen wir reden. Ne? Also wenn wir natürlich den niedrigaktiven, also den schwachaktiven und den mittelaktiven Müll noch dazu zählen, dann ist das natürlich wesentlich mehr. Aber der ist nicht in dieser Diskussion. Ne? In der großen Diskussion ist der hochaktive Müll, also sprich diese Brennelemente, die da ja auch nicht aufgearbeitet, sondern direkt entgelagert werden. Das bedeutet, dass sie mehr Platz benötigen. Aber selbst das zugrunde gelegt, sind das 27.000 Kubikmeter. Ich habe einen schönen Vergleich. Ich wohne ja in Leipzig und in Leipzig-Konnewitz steht seit einiger Zeit das mit großem Brimborium ans Netz genommene H2-Ready-Gaskraftwerk. Ich glaube, da war sogar Habeck zur Eröffnung. Und jedenfalls eins dieser neuen Generationen Gaskraftwerke, die eine wasserstofffähige Gasturbine haben, allerdings mit ganz normalem Erdgas betrieben werden. Und dieses Gaskraftwerk hat ein Gasheizkraftwerk, ist es genau genommen. Das hat einen großen Warmwasserspeicher, der dient eben als Pufferspeicher für die Fernwärme. Und der ist schon gut sichtbar auf diesem Kraftwerksgelände. Und der hat 60.000 Kubikmeter Fassungsvermögen. Das heißt, das wäre die Hälfte von diesem Leipziger Warmwasserspeicher. Da könnte man den ganzen atomhochaktiven Müll von 60 Jahren Kernenergienutzung reinpacken. Ne, das heißt, im Vergleich, ne, oder man kann es in Form von ein paar aneinandergestellten Einfamilienhäusern sich vergegenwärtigen. Massemäßig ist das ein Witz. Also wirklich ein Witz. Ne? Also nur zum Vergleich, in Herfer-Neurode, unserem bestehenden Endlager für hochtoxischen Chemiemüll wird pro Jahr das Mehrfache dieser Menge, also das Mehrfache von diesen 27.000 Kubikmetern eingelagert.
Ist denn Endlagerung technisch so ein großes Problem, wie es immer dargestellt wird?
Also technisch ist das insofern kein großes Problem, als wir jetzt über Vorbilder verfügen, die zeigen, wie sowas gemacht wird und wie sowas auch erfolgreich zu einem Ende gebracht wird, nämlich Finnland, das uns zeigt, dass in einer europäischen Demokratie, ne, also wirklich auch Bürgerbeteiligung, groß geschrieben wird, dass man ein Endlager bauen kann und die jetzt eben in Kristallin, also in Granit, haben die ihr Endlager gebaut und sind kurz vor Probebetrieb oder glaube ich schon beim Beginn des Probebetriebs. Also da werden jetzt die ersten Brennelemente probehalber eingelagert, um diese Prozesse zu trainieren und zu prüfen. Das heißt, das zeigt uns zumindest diese Behauptung, ein Endlager sei nie möglich zu bauen, was ja lange Zeit behauptet wurde. Diese Behauptung kann man jetzt getrost also ad acta legen. Was allerdings stimmt, ist, dass Deutschland seinen Suchprozess komplett neu aufgelegt hat und deswegen auch so hinterherhinkt. Wir haben ja mit dem Standortauswahlgesetz von 2017 den gesamten Suchprozess auf Null gestellt. Das hat positive, aber auch negative Implikationen. Die positiven ist natürlich, dass man jetzt einiges anders macht, als man das in den 70er Jahren gemacht hat, als man tatsächlich die Endlagersuche nicht nur auf Evidenz, also auf wissenschaftlichen Befunden gründete, sondern auch auf politischen Begründungen. Nämlich nicht nur, dass die geologische Eignung gegeben sein musste in diesem Gorleben-Standort, den man dann ausgewählt hat, sondern man hat ihn auch nach politischer Eignung ausgewählt. So im Sinne von, das ist nahe der Zonengrenze, das ist dünn besiedelt, das sind lauter konservative Bauern, die werden sich das gefallen lassen, sind alles unsere eigenen Wähler. Das war das Kalkül der CDU damals. Und das ist nach hinten losgegangen. Also die Leute wollten sich nicht top-down dieses Endlager aufdrücken lassen, nur weil sie so eine quietistische Bevölkerung seien. Und daraus entstand dann auch diese ganz spezifische Form von Anti-AKW-Widerstand, mit dem die damals Herrschenden auch überhaupt nicht gerechnet hatten. Dass nämlich konservative Bauern und in Wiel waren es auch Winzer, dass sie sich zusammentun mit diesen Linksradikalen aus den Universitätsstädten, aus Göttingen oder aus Hamburg oder aus Tübingen. Damit hatte man echt nicht gerechnet. Und da ist es passiert. Also da, das ist die große, auch würde ich sagen, es ist eine Erfolgsgeschichte dieser neuen sozialen Bewegung, dass sie diese Allianz des Widerstandes gegen diese Endlagerung in Gorleben geschmiedet haben. Das muss man einfach konstatieren. Das war ein sehr, sehr schlecht begleiteter Prozess. Und sowas geht immer nach hinten los, wenn man das nicht evidenzbasiert. Und diesen Fehler wollte man ausbügeln mit der Neuauflegung des Suchprozesses 2017, der dann möglich wurde, weil dann SPD und Grüne, die vorher sich ja immer geweigert hatten, an der Vorantreibung der Endlagerung in Gorleben teilzunehmen. Das war dann möglich, weil da war ja der Atomausstieg schon beschlossene Sache. Also konnte man diese Akteure, die vorher ja immer den Atomausstieg zur Voraussetzung für ihre Zustimmung zu einer Endlagerlösung gemacht hatten, wieder an den Tisch holen und dieses Gesetz dann auf den Weg bringen. Das ist die, Vorgeschichte dieser großen Verzögerung und dieser, kann man sagen, wieder auf Nullsetzung unserer Endlagersuche. Prinzipiell sieht es jetzt so aus, dass jetzt die Bundesgesellschaft für Endlagerung diesen Prozess als Auftragnehmerin quasi organisiert, also sowohl die Suche organisiert als auch dann den Endlagerbau irgendwann organisieren soll, dass sie jetzt so allmählich bei der Einkreisung von Standortregionen sind und die macht das mit allen drei möglichen Wirtsgesteinen, also das ist, die sind auch alle in Deutschland vorhanden, nämlich Granit, Tongestein und Salzgestein, also Finnland bekanntlich lagert in Granit ein, die Schweiz in Tongestein, da nahe der deutschen Grenze und in Deutschland gibt es sehr, sehr viele Salzformationen, die sich eignen könnten, das heißt, da kommt Salzgestein dann als drittes dazu. Prinzipiell gilt aber, in Deutschland haben wir alle drei dieser möglichen Wirtsgesteine. Andere Länder haben nur eins zur Verfügung. In Finnland gibt es nichts anderes als Granit, was geeignet wäre. Das heißt, ich bin da sehr zuverlässig, dass wir einen guten Endlagerstandort finden, weil wir einfach ungeheuer viel Auswahl haben. Und warum sind das diese Gesteine? Die haben bestimmte Eigenschaften, die wichtig sind, um Atommüll einzulagern. Sie können sehr gut mit dieser Wärmeabsonderung des Atommülls umgehen, die so in den ersten 500 bis 1000 Jahren noch durchaus eine Hausnummer sind. Also sie müssen gut diese Wärme abführen können. Sie müssen diesen Atommüll absolut dicht von der Biosphäre abhalten können und es muss möglichst wenige Wasserwegsamkeiten in diesen Formationen geben. Das sind so die großen Bedingungen, abgesehen davon, dass dann auch nebenan keine seismische Tätigkeit oder ehemaliger historischer Bergbau sein darf. Und 1000 Kriterien gibt es da, die dann auch schon wieder Ausschlusskriterien sind. Das heißt, diese Suche ist sehr komplex, weil man tatsächlich nach ganz, ganz vielen Ausschlusskriterien dann schließlich die möglichen Standorte einkreist. Und wenn man die dann schließlich ermittelt hat, dann kann man davon ausgehen, dass sie dann evidenzbasiert auch sehr sichere Endlagerstandorte sein werden. Also letzten Endes ein Risiko, durch ein Endlager zu Schaden zu kommen, ist trotz der monströsen Zeiten, mit denen dann auch die Akteure mal operieren, also Sicherheit für 1 Million Jahre, ist das eigentlich ein weniger gravierendes Problem als ein laufendes Kernkraftwerk. Das wird Ihnen auch jeder Fachmann, Fachfrau, die damit befasst sind, auch so sagen. Also Endlagerung kann man als wirklich wesentlich weniger risikobelastet einstufen als jetzt den Reaktorbetrieb eines Kernkraftwerks, sei es auch noch so sicher. Was, glaube ich, die Menschen immer so abschreckt, ist dieses Operieren mit diesen Millionen Jahreszahlen. Wissenschaftlich betrachtet wäre aber im Prinzip das Schlimmste nach ungefähr 100.000 Jahren auch durch. Also was, wenn man sich anguckt, diese Zerfallskurven dieser Radionuklide und wann die dann irgendwann mal eine bestimmte Toxischkeitsschwelle unterschreiten, die dann irgendwann mal sich auch angleicht an Toxizität von zum Beispiel üblichen Medikamenten, dann könnte man sagen, die 1 Million Jahre sind wirklich eine ultrakonservative Annahme. Also es würden fachlich betrachtet, würde auch eine geringere Zeit ausreichen. Womöglich waren die 1 Million Jahre auch eine der Vorbedingungen, oder das ist ziemlich gesichert, dass es eine der Vorbedingungen war, die Grünen an den Verhandlungstisch zu bekommen. Das war deren Anliegen, diese Zeit möglichst weit auszuflaggen. Und natürlich ist es ein monströser Zeitraum. Das ist ein Zeitraum, den man als Mensch eigentlich nicht erfassen kann. Und das macht die Leute dann so unruhig, wenn sie drüber reden. Wobei sie allerdings wissen müssen, dass da solche Endlager ja nach dem Prinzip der passiven Sicherheit funktionieren. Das heißt, es sind eben gerade keine Menschen, keine Überwacher oder auch keine Technologie, die letzten Endes den sicheren Einschluss gewährleistet, sondern das ist wirklich die Geologie selber, sodass man eigentlich grob gerechnet sagen kann, 100 Jahre nach Planungsbeginn ist dann der Zeitpunkt des Verschlusses dieses Endlagers, dann wird auch obertägig diese Struktur zurückgebaut und ab da kann man das Endlager eigentlich sich selbst überlassen. Das heißt, das, was immer so mitschwingt in Diskussionen, das habe ich auch auf Twitter ganz oft gehört, ja, da müssen dann irgendwie 100.000 Jahre lang Wachleute drumherum laufen und die muss man ja bezahlen, das seien ja auch Kosten der Kernenergie. Und da sage ich, nee, diese Wachwesen, also ob man in 1 Million Jahre von Wachleuten sprechen kann, wissen wir ja nicht. Also diese Wachwesen muss man nicht bezahlen, weil in 100 Jahren wird dann dieses Endlager verschlossen. Und danach kann man das tatsächlich als gegessen betrachten. Und das ist sehr, sehr schwer vermittelbar, weil halt in der Atomkontroverse die Akteure immer sehr schnell bei der Hand waren, mit möglichst monströsen Metaphern und Zahlen zu operieren, um die extreme Gefährlichkeit dieses Atommülls den Menschen auch nahe zu bringen. Oder das war schon Programmatik in dieser Anti-Atom-Debatte. Das weiß ich selber, weil ich ursprünglich mal in dieser Bewegung auch war. Das ist sehr schwierig, solche sprachlichen Bilder dann wieder zurückzuholen. Obwohl, jedem kann ich nur empfehlen, mal so ein nukleares Zwischenlager, was an unseren Kernkraftwerksstandorten dranhängt, jeweils zu besuchen und sich einfach mal anzugucken, welche Anmutung das hat, wie das da aussieht. Da kann man diese Halle begehen oder kann man zu diesen Castor-Behältern gehen. Und ich war mal in Grunde mehrmals in diesem Zwischenlager drin. Und dann sieht man da, stehen dann das Ergebnis von irgendwie 35 bis 40 Jahren Kernenergienutzung an diesem Standort, das irgendwie 350 Millionen Tonnen CO2 eingespart hat und ja eben 35 Jahre lang 3 Millionen Haushalte versorgt hat. Da steht das in dieser Ergebnis in dieser Halle und das sind dann vielleicht so 60, 70 von diesen Behältern. Das ist alles. Also ich finde, das ist auch immer ein Hinweis darauf, was die Kernenergie auch bei uns an Verdiensten sich erworben hat in unserer Industriegesellschaft. Denn die Alternative wäre damals ein Kohlekraftwerk gewesen mit den entsprechenden Folgen. Und das ist das, was immer die Leute, glaube ich, nicht so ganz ermessen wollen. Warum auch? Weil es nie jemand ihnen sagt, weil kaum jemand davon spricht. Diese Atommüll liegt also in diesem Zwischenlager hoch bewacht, verbunkert, gut organisiert. Und da könnte man jetzt sagen, liebe Leute, wir sind eine Industriegesellschaft, wir sind also eine Gesellschaft, die gewohnt ist, mit Gefahrstoffen durch technische Vermittlung umzugehen und sie abzusichern. Und das trifft eigentlich alle unsere Lebenslagen. Versuchen Sie mal in der Stratosphäre zu überleben. Das wird Ihnen nicht gelingen ohne die Druckkabine eines Flugzeuges. Und Sie nutzen die. Das ist auch eine Vorkehrung der Gefahrenabwehr. Und nicht anders ist es auch beim Atommüll. Interessanterweise wird aber bei der Atommülldiskussion sehr oft dann die Monstrosität des Atommülls als solcher immer nach vorne gestellt, anstatt einfach zu sagen, das ist im Endeffekt ein Gefahrstoff, genauso wie der toxische Chemiemüll in Herfer-Neurode, mit dem man Deutschland wahrscheinlich auch irgendwie 100-mal overkillen könnte. Wir wissen als Industriegesellschaft, wie wir mit Gefahrstoffen umgehen. Wir haben Vorkehrungen erfunden, die uns mit diesem Gefahrstoff umgehen lassen. Niemand muss ungeschützt mit ihm umgehen. Und das ist, glaube ich, eine Botschaft, die müsste dann eine Organisation wie zum Beispiel die BGE, also die Bundesgesellschaft für Endlagerung, die beteiligte Behörde, das BASE, also Bundesamt für Sicherheit der nuklearen Entsorgung, glaube ich, viel stärker highlighten. Was sie leider tun, zumindest das BASE leider, tut eher das Gegenteil. Das BASE ist grün geführte Behörde und das BASE hat sich offensichtlich zur Aufgabe gemacht, in erster Linie als Instanz der Vermittlung von Anti-Atom-Wissen aufzutreten.
Also Angst und Schrecken und Horrorbilder, genau.
Nicht nur, dass das BASE zum Beispiel antinukleare NGOs und ihre Reports finanziert, im Falle von Michael Schneider und dem World Nuclear Industry Status Report, was ein ganz Anti-Atom-Bias hat. Es wird finanziert von der Bundesregierung. Sondern auch, dass sie in der Lage sind, zum Beispiel Diskussionsveranstaltungen zu organisieren, wo dann 5 Leute auf dem Podium sind und ungelogen, 5 von 5 sind Atomgegner. Und diese 5 von 5 Atomgegnern diskutieren dann untereinander über dieses Phänomen, dass plötzlich jetzt wieder über Atomkraft diskutiert würde in Deutschland und warum das wohl so sei. Und da kann ich nur sagen, Leute, wenn ihr so eine Öffentlichkeitsarbeit macht, dann bekommt ihr nie einen Standort für euer Endlager, denn ihr gebt den Leuten ja die Botschaft, dass das eine ganz furchtbare Sache sei. Das ist sozusagen Hintergrundwissen, was man haben muss, um auch zu verstehen, warum die Endlagerung auch so ein Minenfeld ist oder auch so ein toxischer Diskurs ist, der halt durch die langen Jahre, in denen er auch immer hineingezogen wurde in diese wirkliche Grabenkrieg um die Kernenergie in Deutschland, ja, da hat das Wissen um Endlagertechnik, um Endlagerung als solche halt auch wirklich Schaden genommen.
Okay, Atommüll ist nicht so eine große Menge, aber dann gibt es das nächste Argument, ist doch, aufgrund der hohen Risiken mit einem Atomunfall sei doch Atomkraft nicht versicherbar. Und da wird dann auch immer ganz gerne Herr Lindner noch immer wieder ins Video vorgeführt, der auch gemeint hat, keiner will Atomkraft versichern. Also ist es so, dass es eigentlich sich deshalb nicht rechnet, weil die Versicherungskosten wären so groß oder Staat müsste versichern und deshalb ist in Wahrheit die Atomkraft noch viel teurer, was wir in den Zahlen bis jetzt noch gar nicht berücksichtigt haben.
Also erstmal diese reine Aussage, Atomkraft sei nicht versicherbar oder gar nicht versichert, das stimmt natürlich nicht. Atomkraftwerke sind versichert. Die sind erstens über den deutschen Atompool versichert, wo niemand anders als die üblichen Versicherer dann eben so einen Pool bilden. Und das Zweite, was dann in Eingriff käme im Falle eines großen Unfalls, der über die in diesem Pool vorhandenen 2,6 Milliarden Euro, glaube ich, hinausgehen würde, das wäre dann erstmal die Betreiberhaftung, also mit dem Betriebsvermögen. Das wäre im Fall der E.ON als Mutterkonzern, der Preußen Elektra zum Beispiel, wäre es so ungefähr, das ist so 90, 100 Milliarden Euro, so viel ich weiß. Müsste ich nochmal nachschlagen. Dann erst, könnte man sagen, dann erst will der Staat da in Haftung gehen müssen. Aber natürlich ist die Frage berechtigt, sie zu stellen. Also die pronuklearen Akteure sollten sie beantworten können. Sie sollten allerdings auch sagen, was ich dann in diesem Falle auch immer sage, auch das ist wiederum eine Abwägungssache. Also wenn wir uns die Kernenergie anschauen, dann haben wir eben neben denen, und die Fachleute sagen, die Prognose ist auch, dass die seltener werden, großen Unfallereignissen, und das sind wirklich nicht sehr viele, haben wir eigentlich eine erstaunlich niedrige Unfallbilanz dieser Form von Industrie. Auch was Umweltfolgen oder Opferzahl angeht im Vergleich zu anderen Stromerzeugungsformen. Und da geht es ja letztendlich wieder drum, um diese Abwägung. Steht die Kernenergie trotz dieser 3 großen kerntechnischen Unfälle sehr, sehr gut da. Und auch da steht sie wieder statistisch auf dem Level der Erneuerbaren. Das ist immer intuitiv. Sagen wir mal, ist das nicht verstehbar, weil alle haben irgendwie Tschernobyl im Kopf. Aber wenn man das umlegt auf die Zahl der produzierten Einheiten Strom, dann ist das eben genau der Fall. Ne? Dann ist die Kernenergie wesentlich menschenfreundlicher als zum Beispiel die Kohlekraft je war. Ne? Kohle, Öl und Gaskraft stehen da ganz oben in diesen Statistiken. Ne?
Ganz genau. Ich glaube, Tschernobyl hat, glaube ich, direkte Opfer gehabt, 30, 40 sowas. Vielleicht, wenn man großzügig rechnet, ein paar Tausend. Aber ich habe gelesen, indirekte Folge war mehrere Millionen Tote, weil wir eben weniger Atomkraft haben und mehr Kohlekraftwerke und dass eben mehrere Millionen Menschen gestorben sind wegen Luftverschmutzung.
Ja, eben. Das heißt, in einer wirklich ganzheitlichen Betrachtung muss man eben, und das ist letzten Endes das, was Entscheider ja tun müssen. Entscheider müssen erstens eine Abwägung machen zwischen dem, was sie abschaffen und dem, was sie stattdessen hinstellen wollen. Und sie müssen eine Folgenabschätzung machen. Und da ist zum Beispiel genau zu sehen, das ist das, was ich damals mit Kohlepartei Grüne gemeint habe, was die Grünen ja immer akzeptiert haben, war, dass der Fokus der Energiewende auf dem Atomausstieg liegt. Und natürlich wussten auch die Grünen, dass man die gesicherte Leistung irgendwo hernehmen musste. Und es war selbstverständlich, dass diese gesicherte Leistung fossil sein sollte. Das war die gute deutsche Kohle und dann das zuverlässige russische Erdgas. Das wurde eigentlich, bis es dann zur Klimadebatte kam, und das kam ja sehr spät, das kam erst in den eigentlich 2010er Jahren, wurde es erst wirklich richtig relevant, hat man sich fossil beholfen und man hat sich nie einen Gedanken drum gemacht, dass ein erneuerbaren System, was fossil gebackupt wird, ja auch Opfer kostet, dass man da natürlich aufs Konto der Erneuerbaren legen muss, da ja die Erneuerbaren inhärent dieses Backup benötigen. Ein Kernkraftwerk benötigt wesentlich weniger Backup, könnte durch andere Kernkraftwerke gebackupt werden. Also so ehrlich muss man sich dann machen, um zu sagen, okay, das Energiesystem, was ich bevorzuge, inkludiert lange Jahre und lange Jahrzehnte fossiles Backup und dessen Opfer gehen auf unser Konto. Das wäre zumindest ehrlich. Ne? Und das Problem ist halt im Endeffekt ein eher soziotechnisches als technisches, weil ich in diesen Debatten das immer wieder festgestellt habe, dass man den Leuten das auf dieser rational-wissenschaftlichen, statistischen Ebene erklären kann, dass trotz dieser paar krassen Unfallereignisse, die Kerntechnik hatte, sie insgesamt besser dasteht als so ziemlich jede Industrie in Deutschland, von der wirklich Kohle und Gas ganz zu schweigen, dass das aber bei den Leuten nicht verfängt, weil die menschliche Art und Weise, Risiken wahrzunehmen, funktioniert einfach nicht so. Ne? Die Menschen nehmen spektakuläre Ereignisse eben als wesentlich risikoreicher wahr als ihre täglich laufende Gefährdung durch zum Beispiel die Kohleverstromung. Und diese Gefährdung ist ja da. Ne? Also da kann man über den Daumen gepeilt sagen, jetzt vielleicht nicht mehr, weil jetzt inzwischen viele Kohlekraftwerke auch schon vom Netz gegangen sind, aber noch so vor, würde ich mal sagen, 10 Jahren hat die Kohleverstromung in Deutschland jedes Jahr ein Tschernobyl gekostet an vorzeitigen Todesfällen. Und das ist den wenigsten Leuten irgendwie markant im Kopf. Im Gegenteil, man hat sogar die deutsche Steinkohle in allen Ehren mit vielen Tränen, mit Minister und Bergmannschor und großer Emotion verabschiedet. Also so einen Abschied hat man der Kernenergie, ehrlich gesagt, außer einer Tagesschau-Sondersendung nicht gegeben. Also die Belegschaften der Kernkraftwerke hat man wirklich wie die Hunde vom Hof gejagt im Vergleich dazu. Das sollten sich die Politiker auch mal überlegen, was sie da eigentlich angerichtet haben. Und die Industrie als solche, so wie sie in Deutschland war, hat abgesehen von der Asse, die ja allerdings ein Staatsversagen war und keine Industriepilotendlager, hat sie eine sehr, sehr gute Performance geleistet. Ne? Und die wird in der deutschen Debatte überhaupt nicht zur Kenntnis genommen.
Es gab auch noch mal eine Kritik, wenn wir sagen, die gesagt haben, weil die Atomkraft wurde doch massiv subventioniert. Da wird immer erzählt, ich kritisiere ja auf X auch, so wie Sie auch, die heftigen Subventionen für erneuerbare Energien. Da wird sofort gesagt, das ist nichts im Vergleich zu den paar hundert Milliarden, mit denen die Atomkraft subventioniert wurde. Da habe ich mal geguckt, die Studien reingeguckt, habe festgestellt, aha, die Subventionsrechnungen sind dann erstellt worden von Greenpeace und anderen. Ich meine, was ist jetzt eigentlich die Tatsache? Wie viel waren eigentlich Subventionen da im Spiel bei der deutschen Kernenergie?
Ja, das ist genau wie bei den Energiewendekosten. Da kommt es immer sehr drauf an, wer eine Aussage macht. Ne? Und ich bin dann dazu übergegangen zu sagen, okay, dann nehmen wir doch einfach mal diese Greenpeace-Kosten, ne? Die, glaube ich, für den Zeitraum 1950 bis 2010 setzten die irgendwie 200 oder 300 Milliarden Euro Kernenergiesubventionen an. Ne? Nehmen wir das einfach mal zur Kenntnis, ne? Als super konservativen Wert. Wenn man richtig reinguckt in diese Studien, also Greenpeace ist eine Sache, dieses berühmte Forum Ökologisch-Soziale Marktwirtschaft, was de facto eine Anti-Atom-NGO ist, die sich als Wissenschaft verkleidet, würde ich mal sagen. Ne? Die haben noch ganz andere Zahlen da aufgefahren und haben da wirklich auf hanebüchene Weise alle möglichen Posten in die Kosten der deutschen Kernenergie reingerechnet, die da wirklich überhaupt nichts zu suchen haben. Wie zum Beispiel die Kosten der Wismut, die Teil des sowjetischen Atombombenprogramms auf deutschem Boden, nämlich auf DDR-Boden war und ähnliche Dinge. Ne? Das heißt, der FÖS ist halt wirklich indiskutable Mondzahlen, aber nehmen wir einfach mal diese Greenpeace Studie und dann stellen wir fest, dass selbst diese Studie, die der Kernenergie nichts Gutes will und entsprechend ihr alle Kosten zuschreibt, selbst diese Subvention pro Jahr weit unter dem bleibt, was die Erneuerbaren uns pro Jahr an Subventionen kosten. Also wirklich weit darunter. Die erneuerbaren Subventionen gibt es seit grob gerechnet 20, 25 Jahren. Jeder kann das auf ein Jahr umlegen und wenn man das mit der Kernenergie auch macht, dann kommt man zu dem Schluss, dass die Erneuerbaren im Grunde schon im Jahr 11 oder 12 der erneuerbaren Subventionierung die gesamte Kernenergiesubventionsmasse überholt haben. Und zwar unter Zugrundelegung von Greenpeace-Zahlen. Ne? Also wenn man den Bundestag fragt in Anfragen, da gibt es ja die Bundestagsanfragen, dann wurde gesagt, die Kernenergie, so wie sie heute dastand, in Form der heutigen Anlagen, wurde überhaupt nicht subventioniert. Das Einzige, was Kernkraftwerke bekamen, waren Kreditbürgschaften, ne? Also Staatsabsicherungen von Krediten, was auch ein wichtiger Faktor ist, weil das ist der Faktor, der Planungssicherheit halt gibt für Kernenergieinvestment. Was natürlich sehr stark vom Staat vorangetrieben wurde, war Kernforschung und auch Reaktorsicherheitsforschung, die natürlich direkt der Kernenergieindustrie zugute gekommen ist. Das ist eine Tatsache, das ist ein wichtiger Posten und kann man auch als Förderung der Kernenergie ansehen. Nur das wird ja bei den Erneuerbaren nicht anders gemacht. Der Staat hat sich ja auch zur Aufgabe gemacht, mehrere Fraunhofer-Institute und zu fördern, die sich ausschließlich mit erneuerbaren Energiesystemen befassen. Und so gesehen würde ich sagen, ist an der reinen Tatsache, dass ein Nationalstaat ein genuines Interesse in seiner Energieversorgung zeigt und da auch als Akteur auftritt, das ist nun wahrhaftig nichts Neues. Das ist nicht durch die Kernenergie erfunden worden. Das gibt's im fossilen Bereich und das gibt's jetzt extrem massiv mit den Erneuerbaren, wo ich jetzt einfach mal die These aufstelle, gäbe es nicht den Staat als Absicherer der Erneuerbaren, dann wären die Erneuerbaren in Deutschland kein Thema. Dann wären die womöglich in der Welt auch wesentlich weniger Thema, weil Deutschland oder deutsche Steuerzahler sehr viel beigetragen haben zum Kick-off, zum Beispiel der Photovoltaik, auch global. Ne? Das kann man sicherlich konstatieren.
Und witzigerweise, habe ich immer gesagt, eigentlich müssten wir uns ja die CO2-Einsparung, die weltweit erzielt wird, mit Photovoltaik auf unsere Ziele anrechnen lassen, weil wir das ja finanziert haben.
So ist es. Das könnte man durchaus so sagen.
Genau, und da gab es auch viele Zuschriften, die gemeint haben, es ist doch total falsch, weil wir haben doch die Erneuerbaren durch unseren Push weltweit marktfähig gemacht. Kann ich sagen, ja, lass uns das anrechnen, dass es so war, aber es das heißt ja nicht, dass wir auf ein 100% erneuerbares Energiemodell gehen sollten, sondern wir sollten auf die Mischung gehen. Das haben wir beide auch rausgearbeitet jetzt und wir sind doch fast am Ende. Jetzt kommt doch das ultimative Killer-Argument. Wenn ich jetzt so weit gekommen bin auf X und habe es so weit gesagt, dann sagen die immer, Herr Stelter, die Betreiber wollen das doch selber nicht. Kein Unternehmen möchte mehr ein Atomkraftwerk anschalten. Wenn die das schon nicht wollen, die können doch rechnen. Dass sie nicht rechnen können, Herr Stelter, ist mir klar. Aber die können doch rechnen und die wollen das nicht. Tja, ich habe da eine Vermutung, aber ich möchte nicht in den Mund legen. Woran liegt das? Rechnen die was anderes aus als wir zwei jetzt? Oder warum wollen die Betreiber das nicht machen?
Ja, auch das, auch diese Antwort oder diese Aussage hängt wieder sehr damit zusammen, wie auch viele andere Aussagen, wie die Aussage, Kernkraftwerke sind nicht lastfolgefähig. Das sind sehr verkürzte Aussagen von eher komplexen Aussagen der Betreiber in dieser, unter anderem in dieser Diskussion von 2022. Und man kann das, alle diese Aussagen, die da von Betreibern gemacht wurden, und da spreche ich jetzt durchaus auch mit noch im Hinterkopf, was Betreiber so sagen, wenn sie wissen, dass kein Journalist im Raum ist, weil ich mit einigen ja auch selbst gesprochen habe. Da ist der Tenor immer, wenn der Staat uns keine Planungssicherheit gibt, denn solche Anlagen sind ein Marathonunternehmen, dann machen wir hier gar nichts. Und wir haben in der Vergangenheit mannigfach Erfahrung gemacht, dass der Staat sein Wort gebrochen hat und uns eben diese Planungssicherheit nicht mehr gewährleistet hat. Unter anderem deswegen, weil am anderen Ende der Welt ein Atomkraftwerk in einem Tsunami zugrunde gegangen ist. was auf unsere Anlagen nicht übertragbar war, was die Anlage aber nicht gerettet hat. Ne?
Und was übrigens auch kein Atomunfall war, das mal zur Klarstellung, das war ja was ganz anderes.
Naja, es war aber ein hochwasserinduzierter Atomunfall, das kann man schon sagen. Man kann auch feststellen, warum das zum Atomunfall wäre. Ich habe in diesem Semester eine Vorlesung Umweltgeschichte gehalten und habe in dem Teil über envirotechnische Systeme eine Unfallanalyse von Fukushima mit meinen Studis gemacht. Das heißt, man muss da schon knallhart sagen, da gab es massive Versäumnisse, sowohl aufsichtlich als auch bei der Auslegung dieser Anlagen, die in dieser geografischen Lage da Tsunami gefährdet waren. Man kann aber sagen, dass an jedem Punkt, wo Fukushima sozusagen in die Richtung Unfall gewandert ist, an jeder Weggabelung, dass an dieser Stelle eben eine deutsche Anlage den anderen Weg gewählt hätte, ganz einfach, weil die sicherheitstechnisch ungeheuer viel robuster aufgestellt waren oder sind, als das Fukushima war und weil die auch schon von der Genehmigung her nachweisen mussten, dass sie ein 10.000-jähriges Hochwasser abreiten. Das wäre nämlich das Äquivalent des 14-Meter-Tsunamis da an der japanischen Küste gewesen. Und das sind eben alles Dinge, die wurden dann in dieser Diskussion rund um, wollen die Betreiber das überhaupt nicht als Erfahrung der Betreiber, die die ja gemacht haben mit dem deutschen Staat, in Rechnung gestellt. Ne? Sondern man hört dann nur den RWE-CEO Krebber, der übrigens, da er auch massive fossile Interessen hat und mit der Energiewende, so wie sie läuft, im Grunde sehr gut fährt als Konzern. Ne? Also das RWE liefert das fossile Backup für die Erneuerbaren und investiert jetzt auch in diesen Bereich und hat sich im Grunde mit der Energiewende arrangiert. Warum soll der Mann was anderes sagen, ne? Als diese Aussage für uns das Kapitel abgeschlossen, denn wir haben von der Politik keinen Rückhalt dafür gehabt. Also haben wir es abgeschlossen. Und das ist tatsächlich sehr typisch für dieses Corporate Germany, was ja letzten Endes so der Träger der kerntechnischen Industrie in der Bundesrepublik war. Das ist schon das Schema Industrie folgt Staat. Das begann in den 60er Jahren damit, dass diese Kernindustrie vom Staat gepusht wurde und eben zum Beispiel auch ein Konzern wie das RWE zum Kernkraftwerk eigentlich eher zum Jagen getragen werden musste, ne? Weil die saßen auf ihrer Kohlekraft und sagten, wieso sollen wir uns auf dieses Experiment einlassen? Wir verdienen auch so unser Geld. Ne? Und es war damals eindeutig der Staat, der das RWE gepusht hat, auch in die Kernsparte zu gehen. Bei anderen, wie der Preußen Elektra, war es durchaus anders. Die waren sehr viel aktiver unterwegs oder ihre Vorgängerkonzerne. Aber fest steht, in der Anfangszeit der Kerntechnik in Deutschland hat der Staat die Industrie dahin gepusht. Und warum sollte er es nicht nochmal tun bei einer Laufzeitverlängerung? Das ist nämlich so, wie es in Deutschland immer läuft. Und liebe Leute, lügt euch nicht in die Tasche, die erneuerbaren Energien sind genau auf diesem Wege in Deutschland hochgekommen und groß geworden. Das ist kein organisches Sich-Durchsetzen des besseren Wettbewerbers an einem Markt gewesen, sondern es war eine Haushof- und Staatsaktion, würde ich jetzt mal einfach so plakativ ausdrücken. Und wer sich das bei den Erneuerbaren gefallen lässt und das auch in Ordnung findet, dass das so gelaufen ist, der sollte dann nicht bei der Kernenergie sich plötzlich wundern, wenn Betreiber sagen, wenn der Staat uns keine Planungssicherheit gibt und keine Garantien gibt, dann bauen wir keine Kernkraftwerke.
Genau, wobei wir wissen, aus gesamtwirtschaftlicher Sicht wäre es gut, wenn es jetzt diesen Kurswechsel gäbe.
Und da kann man natürlich jetzt wirklich Schlussfolgerungen ziehen für eine eventuelle Zukunft einer Atomdebatte in Deutschland. Ich persönlich glaube, dass die Generation, die das so betrieben hat, so kontrovers und auch mit sehr, sehr viel intuitivem Risikowissen, dass diese Generation allmählich abtritt und erstaunlicherweise neue Generationen, gerade die Jüngeren, wesentlich nüchterner und vorurteilsfreier auch auf die Endlagerung schauen. Ich sehe da immer, wie die jungen Leute auch in diesen Endlagerforen agieren, die immer sagt, Leute, ihr Alten, ihr Boomer, ihr habt da lang genug diskutiert, ihr habt jetzt auch die Verantwortung, das Zeug unter die Erde zu bringen endlich, ne? Statt noch 50 weitere Runden an Diskussionen da zu organisieren. Das merkt man schon, dass jüngere Generationen auch teilweise kein Verständnis für die Bedenkenträgerei der Älteren hat. Und ich sehe auch in der jüngeren Generation wesentlich mehr Offenheit für Kernenergienutzung. Das heißt, wir müssen uns zwar natürlich mit den Parteien, die wir haben, und nach wie vor würde ich die SPD und die Grünen als ganz strong-minded anti-nuclear einordnen, mit denen müssen wir uns auseinandersetzen, aber eigentlich kann man sehen, dass denen diskursiv teilweise schon die Fälle davon schwimmen, nämlich umso mehr, als die Menschen hier in Deutschland auch zu verstehen beginnen, dass wir hier ganz massiv in eine Deindustrialisierungskrise reinfahren, an der diese deutsche Sonderwegsform von Energiewende halt nicht unbeteiligt ist. Und ich glaube, das wird auch den Atomdiskurs ganz wesentlich beeinflussen. Was interessant ist für mich, wenn ich jetzt sehe, wie diese Industrie auf ihre Weise, aber auch so eine, also in der kerntechnischen Sicherheitsforschung nennt man sowas Complacency, ne? Also eine gewisse selbstzufriedenes, schweigendes Zustimmen zu den Verhältnissen, der aber den eigenen Sicherheitsstandard immer weiter absacken lässt, weil man einfach nicht mehr selbstkritisch zu sich selbst steht, ne? Und was ich hier in unserer Industrie wahrnehme, ist also wirklich 20 Jahre Complacency im Sinne von, dass man sich wirklich was vorgemacht hat, dass dieses Projekt 100% Erneuerbare was werden könne. Natürlich im Hinterkopf womöglich habend, dass das dann der Staat dann so stark subventioniert, dass man dabei seinen Schnitt machen könne. Ich weiß es nicht, aber ich bin fast entsetzt, wie wenig Selbstkritik da gerade aus dem Industriebereich an diesem Projekt eigentlich da formuliert wurde, weil jetzt doch sehr klar ist, dass es eine große Gefahr besteht, dass einfach die Systemkosten dieses Unternehmens unserer Industrie den Hals brechen werden. Und das ist eigentlich ja für mich so die unbeantwortete Frage, was sind das eigentlich für hochbezahlte Manager, denen ja teilweise sogar der rote Teppich im Kanzleramt ausgerollt wird und die da ein- und ausgehen eigentlich und die nicht in der Lage sind, mit den Politikern auch mal Tacheles zu reden und denen zu sagen, Leute, eure Träume in Ehren, aber die funktionieren technisch nicht, fragt die Ingenieure und fragt nicht gerade die Ingenieure, die in Energiewende-Beratungsunternehmen sitzen, sondern fragt mal Ingenieure, die zum Beispiel ein voll dekarbonisiertes Elektrostahlwerk auf den Weg bringen sollen und seine Stromversorgung. Die müsst ihr fragen. Und das ist überhaupt nicht erfolgt. Also das ist wirklich, was mich wundert, wenn ich auch einfach denke, wie viele gute Fachleute wir in der Industrie haben und auch wie gut die bezahlt werden. Also sie werden unter anderem deswegen auch gut bezahlt, um dann mal in so einer entscheidenden Diskussion auch mal Kontra zu geben der Politik. Aber offensichtlich ist das eine Illusion, die ich da gepflegt habe.
Ich glaube, Frau Wendland, das ist ein sehr, sehr gutes Schlusswort. Ich könnte Sie jetzt fragen, ob Sie Hoffnung haben auf einen Kurswechsel. Ich glaube, die Tatsache, dass wir beides Gespräch führen, sollte signalisieren, dass zumindest wir zwei die Hoffnung nicht ganz aufgegeben haben, durch Aufklärung einen Kurswechsel herbeizuführen. Wie gesagt, ich freue mich sehr, dass Sie als Sozialistin, wie Sie gerade gesagt haben, bei mir zu Gast gewesen sind. Ich könnte mir auch gut vorstellen, dass wir vielleicht in den kommenden Jahren mal wieder Gelegenheit haben für ein Update. An dieser Stelle auf jeden Fall mal vielen herzlichen Dank für Ihre Zeit und für Ihre Insights. Also ich habe eine ganze Menge gelernt.
Gern geschehen.
Keine zwei Trader sind gleich. Ob du von Analysen oder von Instinkt geleitet wirst, Kraken Pro wurde für dich entwickelt, nach deinen Ansprüchen. Das heißt individuell anpassbare Layouts, jede Menge Trading-Widgets und nutzerdefinierte Watchlists genau dort, wo du sie brauchst. Besuche pro.kraken.com. Trading Crypto ohne Kompromisse. Powered by DLT Finance, einer Marke von DLT Securities GmbH und DLT Custody GmbH. Beide Unternehmen agieren mit Zulassung der BaFin.
ServiceNow unterstützt ihre Business-Transformation mit der KI-Plattform. Alle reden über KI. Aber die KI ist nur so leistungsfähig wie die Plattform, auf der sie aufbaut. Lassen Sie die KI arbeiten, für alle. Beseitigen Sie Reibung und Frustration Ihrer Mitarbeiter und nutzen Sie das volle Potenzial Ihrer Entwickler. Mit intelligenten Tools für Ihren Service, um Kunden zu begeistern. All das auf einer einzigen Plattform. Deshalb funktioniert die Welt mit ServiceNow. Mehr auf servicenow.de/AI4People.
Wie wär's mit Volt Plus? Hol dir jetzt 0 Liefergebühren, 10% extra auf Lebensmittel und viele exklusive Angebote. Mit Volt Plus hast du alle Pluspunkte auf deiner Seite. Jetzt einen Monat gratis testen. Volt Plus. Nur für Volt Plus Kunden. Nur bei teilnehmenden Partnern und Partnern, die innerhalb des entsprechenden Lieferradius liegen. Es gelten die AGB.
Soweit mein Gespräch mit Anna-Veronika Wendland. Die Probleme der Kernkraft, Kosten, Bauzeit und Endlager, lassen sich alle lösen. Das Problem, welches die Kernkraft löst, billige, stabil verfügbare und CO2-freie Energie, ist ungleich wichtiger und dringender. Schade nur, dass in der deutschen Politik keinerlei Wille zu erkennen ist, ein Kurswechsel zu vollziehen. Liebe Hörerinnen und Hörer, ich freue mich sehr, dass Sie zugehört haben Ich freue mich auf Fragen, Kritik und Anregungen und in der kommenden Woche auf ein Wiederhören bei einem dann wieder normal langen Podcast. In diesem Sinne, eine gute Woche. Ihr Daniel Stelter.
BTO, Beyond the Obvious, featured bei Handelsblatt.